Hallo und herzlich willkommen zu der verfickten, dummen, Drecks, Huren, Scheiß 90. Ausgabe des Podcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Und hier ist der blöde Quink.
Ja, hallo, und da ist der weiße Mann Demon.
Arsch.
Die Kartoffel.
Selber Kartoffel.
Die Kartoffel auf dem Berg.
Mann, unglaublich, ich hab keinen Bock mehr. Ciao.
Wir kommen hier mit einer guten Energie heute rein.
Super Energie. Wird total toll. Also ihr merkt auch, das war mega witzig, falls ihr nicht gelacht habt. That's on you. Wir waren nämlich gerade lustig, nur damit ihr das wisst. Ja, hi Quink, wie geht's?
Ach ja, ein bisschen stressig in Vorweihnachtszeit.
Ja, eine Vorweihnachtszeit. Also wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich Mitte des Jahres 2024.
Mitte 2024, ja.
Ja, genau. Mitte des Jahres 2024. Trump ist bereits gewählt. Man hat die Wahlen vorverlegt.
Und es Biden nicht gesagt.
Und es Biden nicht gesagt. Also Biden nicht. Also weder dem aktuellen Präsidenten noch Trump. Ah, es ist schlimm. Gut. Ja, wir haben uns heute hier wieder versammelt und alles ist ganz komisch. Unter anderem höre ich mich komisch an, aber auch nur in meinem Kopf. Das heißt, eigentlich klinge ich genauso wie immer. Aber ich habe das Gefühl, dass ich anders klinge als sonst. Nämlich viel billiger tatsächlich. Ja, und aus diesem Grund werde ich jetzt einfach völlig ohne Umschweife. Bist du ein Weihnachtsmensch? Also magst du das? Weihnachten, Weihnachtsstress, ist das etwas, was du fühlst? Oder?
Also Weihnachten hat sich irgendwie nie wieder so geil angefühlt wie damals als Kind und das ist schon ein Feeling, das man ein bisschen vermisst, aber ich habe auch aufgegeben zu versuchen, das wieder herzustellen.
Hm. Okay.
Das kommt einfach nicht.
Fair.
Weil als Erwachsener ist Weihnachten halt einfach Organisation und machen und schauen, dass alle was haben, alle zufrieden sind und daher kommst du in diese unschuldige Kindheit mit dieser Vorfreude und alles kommst du einfach nicht mehr rein. Aber ich hoffe für mein Kind dieses Gefühl irgendwie herstellen zu können.
Ja, ich bin super schlecht darin, irgendwie Geschenke zu kaufen. Und zwar nicht, also das ist nicht direkt, weil ich das zeitlich nicht hinbekomme. Es ist auch nicht, dass ich etwas kaufen muss, was sehr teuer ist oder so. Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern das ist ein Kreativitätsproblem. Ich habe das Gefühl, dass man zu Weihnachten Dinge verschenken muss, die super meaningful sind, aber die müssen sich auch sehr und am besten signifikant von dem unterscheiden, was man schon mal geschenkt hat. Also du kannst nicht einfach irgendwie neue Plättchen für die Oboe meiner Nichte, das ist eine andere Flöte. Keine Oboe. Sie sieht aber so ähnlich aus, in meinem Kopf zumindest. So, ich kann da nicht einfach so Blättchen für kaufen. Weil das ist halt unhöflich. So, egal wie teuer die sind, kosten die auch nichts. Aber du weißt, was ich meine, ja?
Ja.
So, es muss halt irgendwas sein, was meaningful ist. So. Und daran scheitere ich dann immer so ein bisschen. Und deswegen mag ich das eigentlich eher so Momente zu schenken als Dinge. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch Dinge verschenken würde. Aber ich mag es lieber, Momente zu verschenken.
Rixi, meine Frau, die hat immer sowas dagegen, was Nützliches zu schenken oder zu bekommen. Also nützlich im Sinne von hier, was für die Küche und so.
Ja,
und ich aber auch sage, nein, Schatz, ich koche gerne. Du tust mir wirklich einen Gefallen, wenn du mir jetzt meinetwegen ein super geiles Messer oder sowas kaufst.
Ja, okay.
So, aber tatsächlich,
geil, ja.
Tatsächlich, was sie mir wahrscheinlich dieses Jahr schenkt, wir haben schon darüber gesprochen, wird wahrscheinlich ein Übermedien-Abo sein. Was aber auch cool ist. Das werde ich auf jeden Fall verwenden.
Dass dir das dein Arbeitgeber in nicht bezahlt, finde ich ja schlimm. Schlimm ist das. Muss man
gut, über Medien ist bei uns jetzt nicht der wichtigste Medienservice oder so. Die schreiben ja wirklich über Medien anstatt mit Medien.
Mit Medien. Also, mit Medien. Lass uns das gründen. Das klingt super. Mit Medien. mitmedien.de oder so ähnlich. Naja. Aber wir machen auch was mit Medien. Und aus diesem Grund, damit wir endlich mal Struktur reinbekommen, nachdem ich vorhin dieses Segment eingeleitet habe mit ohne Umschweife, kommen wir zum nächsten Segment, wo ich jetzt ohne Umschweife sagen werde. Kling, sag uns doch mal bitte, was hier los ist.
Ja, hi, willkommen zum Postcast, dem Podcast über Diskurse über Diskurse. Das heißt, wir reden über Diskurse, die in der Regel bereits stattgefunden haben. Deswegen Postcast, unsere Diskurse, über die wir reden, liegen in der Vergangenheit. Unsere Diskurse, die wir führen, sind im Jetzt, wo wir das aufnehmen, im Dezember. Und wir schauen uns an, die Diskurse, über die wir reden, sind die denn vernünftig geführt worden? Sind die zielführend geführt worden? Gibt es da Dinge, die man hätte besser machen können? Und heute reden wir über etwas, was jetzt wirklich irgendwie gefühlt tatsächlich ein Stück weit vorbei ist. Dann wiederum nicht. Es gibt immer noch Leute, die versuchen, das immer wieder zu bringen.
Weihnachten?
Und ich würde sagen, nein, tatsächlich geht es um eine gewisse Art von Humor. Nämlich, spiel doch einfach mal den Serda ab.
Der Serda. Dann.
Ich sag's mal vorweg, ja, nur eine kleine Triggerwarnung. Ja? Nicht, dass Sie denken, meint der alles, was er sagt? Nein. Also ich sag's nur vorweg, ich bin ja hier auf einer Bühne und Ihr durchschnittliches Abstraktionsvermögen sollte es Ihnen ermöglichen zu wissen, dass jemand, der auf einer Bühne steht, in der Regel eine Rolle spielt. Und dass jemand, der eine Rolle spielt, nicht immer das ist, was die Rolle sagt. Also deswegen eine Triggerwarnung, es wird heute Abend viel passieren. Ja, also es wird sexistisch werden, auf jeden Fall. Es wird rassistisch werden, noch auf viel mehr Fälle. Ja, und es wird alles, was mit Ich endet, werden. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Ableistisch und was weiß ich für ein Fuck. Ja, irgendjemand wird sich auf jeden Fall verletzt fühlen. Und er wird dann Brief schreiben an die Intendanz und sagen, ich fühle mich verletzt. Und dann wird die Intendanz sagen, ja, es tut uns leid, wir wussten nicht, was für ein Arschloch wir da eingeladen haben. Und dann wird der sich verletzt fühlt, sagen, aber das reicht mir nicht. Ich will, dass er sich entschuldigt. Und dann wird der Intendant mich anrufen und sagen, ja, du musst dich entschuldigen. Und dann werde ich sagen, ja, es tut mir leid, ich wusste in dem Moment nicht, was ich sage. Aber ein bisschen habe ich es auch gemeint. Nee, das werde ich natürlich nicht sagen, das werde ich nur denken.
Ja, also wir reden heute über Dinge, die vor allem Komiker unter anderem auf Bühnen so sagen, von denen wir sehr annehmen, dass sie es in der Regel nicht so meinen. Aber es gibt halt die Diskussion darüber, sollen die das noch sagen dürfen, beziehungsweise dürfen die das noch sagen oder soll man überhaupt von diesem Gedanken dürfen weg und einfach nur, sollen die das noch sagen oder sollen sie es einfach lieber lassen? Und ich kann das direkt mal einleiten mit, wie ich auf dieses Thema, das ich dir da vorgeschlagen habe, gekommen bin, wo du erstmal gedacht hast, ach, das ist wieder so eine Sau, die gerade in Deutschland durchs Dorf getrieben wird. Nee, tatsächlich habe ich auf YouTube einen Short gesehen mit dem Komiker Jimmy Carr, der nach Show gefragt wurde, was denn der most offensive Joke sei, den er jemals erzählt habe. Und seine Antwort war ekelhaft, furchtbar, aber ich dachte, hey, darüber kann ich eine Weile mit ihm reden, allein über diesen Joke.
Ach so, okay, ich dachte, seine Antwort wäre so Meta gewesen, so, ja, der war ekelhaft, furchtbar und richtig, richtig schlecht. Und dafür schäme ich mich so sehr, dass ich den nie wieder sagen werde. So dachte ich so.
Nee, also deswegen wirklich Triggerwarnung, wir werden halt wirklich über Witze reden müssen und warum die nicht mehr gehen. Darüber müssen wir halt wirklich über die Witze auch reden, sie auch teilweise rausholen. Und ich fange jetzt direkt mal an mit dem, was Jimmy Carr gesagt hat.
Also nur, um das ganz kurz zu machen, also wir werden jetzt nicht vor jedes Ding eine Triggerwarnung babbern, sondern...
Genau, das war jetzt gerade die für die Sendung.
Genau, also wenn ihr über das Intro, wenn ihr es über das Intro geschafft habt, bis hierhin, aber hier ist jetzt frei und so. Das heißt, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr es jetzt ausmachen.
Genau, ihr könnt aber auch jetzt gerade kurz dranbleiben, euch den Witz anhören und daran entscheiden, ob ihr weiterhören wollt oder nicht.
Nein, das geht nicht. Also wenn ihr jetzt weiterhört, dann müsst ihr jetzt bis zum Ende durchhören.
Dann seid ihr drin.
Dann seid ihr drin. Dann, das ist dann hier Login und dann werdet ihr auf jeden Fall diese Kopfhörer, also die zerstören sich dann auch selbst. Oder Boxen, je nachdem.
So, also 3, 2, 1. Jimmy Carr sagte, ich wünschte, in Afrika hätten sie mehr Moskitonetze. Man könnte Millionen von Moskitos davor bewahren, an AIDS zu sterben. Der muss sacken.
Aber der ist auch jetzt... Also ich bin... Also, okay. Tja, ja, that's a lot to unpack so jetzt. Also ich fange mal vorne an. Irgendwie kennst du eigentlich Yeah Mad?
Nein.
Es scheint eine sehr große Crowd zu sein. Also die haben zumindest schon 1,5 Millionen Abonnenten. Das sind sehr viele in meinem Kopf. Es kann auch sein, dass sie einfach gerade super neu sind und dass sie niemand kennt. Im Wesentlichen jedenfalls sind das einfach Leute, mir kommt das so vor wie YouTube in seinen Anfängen. Und die machen Spiele vor einer Kamera. Also die Production Value ist enorm hoch. Du hast natürlich einen Splitscreen und das ist sehr gut ausgeleuchtet. Und die Kameraqualität ist natürlich besser als 2006 oder wann auch immer. Ja. Ich will aber einfach sagen, so von dem, was sie machen, ist es sehr nah an dem dran, was einfach YouTube Deutschland und auch YouTube im Allgemeinen vor 20 Jahren, nicht ganz, vor 15 Jahren so war, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wirklich eigentlich total banal, möchte ich sagen. Das sind einfach Leute, ja, Männer und Frauen, und die erzählen sich Witze im Wesentlichen, Dad-Jokes, und machen dazu ein Trinkspiel. Oder machen dazu, wenn du lachst, musst du irgendwas Scharfes essen oder sowas. So. Und das ist so das. Und dadurch, dass das ein amerikanisches Format ist und die natürlich Free Speech haben, sagen die da alles. Ja, komplett. So, es gibt irgendwie, sie konnten das Wort Midget mussten sie jetzt rausschneiden, weil das offensichtlich von YouTube, vom YouTube-Algorithmus dann erkannt wurde. Aber alles andere, völlig egal. Ja. Fuck, whore, whatever you want. So. Und da sagen die also eben die ganze Zeit alles und blub bla. Jetzt ist das Ding, dass diese Form von Humor mich trotzdem aber anspricht, weil die Vibes, die die transportieren, total ausgelassene sind. Also die wirken nicht so wie Leute, die da jetzt sitzen und dir einen offensive Joke erzählen wollen, sondern die wirken wie Leute, die um Küchentisch sitzen, so am Ende einer Party, weil also da, wo die aufnehmen, ist immer alles sehr, sehr blank. Also es ist in einem weiß ausgekleideten Raum. Und dann gibt es noch eine Couch, die daneben steht irgendwie. Und diese Couch, dazu schneiden sie halt immer wieder so zurück, wenn da jemand von aufsteht oder wenn da Leute eben so sitzen. Und es wirkt wirklich wie so die Party ist zu Ende, das Licht wurde jetzt angemacht und da sitzen die letzten Besoffenen rum, ja, und erzählen sich halt irgendwelche lustigen Witze. So. Und diese ganze Stimmung sorgt aber halt dafür, dass das furchtbar witzig ist, was die sagen. Es ist einfach, also einfach alles so. Die überraschen sich auch gegenseitig ein bisschen. Ja, ist also nicht komplett durchgeskriptet. Das hat so diese Spielshow-Vibes so ein bisschen und so. Und all das erzähle ich, weil der Witz, den du jetzt gerade gemacht hast, es war jetzt ja halt dann auch irgendwie ein Witz im Kontext von der Bühne und so weiter. So Stand-up-Comedy, wenn man es so will. Das ist jetzt auch nicht so super witzig.
Nö, aber ich dachte halt trotzdem, also er ist tatsächlich, in dem Kontext war er tatsächlich ein bisschen witziger, weil da war ein großes Publikum, das hat sofort angefangen, so, wow.
Er erinnert mich so ein bisschen, es gab doch mal, das ist doch jetzt auch schon gar nicht so, da sind bestimmt wieder super lange, was, ich sag mal, 5 bis 7 Jahre, wo irgendeine Frau auf Twitter doch irgendwie gesagt hatte, also die hat doch irgendwie geschrieben, dass sie jetzt, weiß ich auch nicht mehr, nach Ägypten fliegt oder sowas und hofft, dass sie und irgendwie Angst vor AIDS hätte, aber sie ist ja nicht schwarz oder irgendwie sowas. Und deswegen bla bla. Und dann ist sie ins Flugzeug rein, rübergeflogen und hat ihren Job verloren, als sie auf der anderen Seite ankam. Tja, war ein bisschen schwierig.
Das war so ein Beispiel für Cancel Culture. Also wird als solches immer wieder rausgeholt, ne?
Ich weiß es nicht, aber also ich erinnere mich noch an die Story. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, ob die stimmt. Also es kann auch sein, dass es eine pure Internet-Urban Legend ist. Ja, ich kenne nur die Story. So, und ich erinnere mich noch daran, dass es die irgendwie gab. Aber ja, egal. Jedenfalls will ich sagen, also auf dem Niveau ungefähr ist der Witz, fand ich. Ja, gut, also das hat er gesagt und deswegen wolltest du jetzt darüber reden.
Ja, weil ich mir direkt einfiel, okay, da, du hast ja gerade gesagt, it's a lot to unpack. Ja, kann man erstmal drüber reden, warum ist dieser Witz, warum ist der offensive? Also so Geschichten, die da drin sind, wie das, er ist natürlich rassistisch erstmal, weil in Afrika lebt ja vor allem eine Mehrheit an Menschen dunkler Hautfarbe. Und deswegen ist erstmal dieses Ding mit drin, okay, das sind die, die alle AIDS haben. Das ist natürlich erstmal das Vorurteil, das mit drin ist. Und dann
ist auch historisch gewachsen, ne? Ich glaube, dass zu der Zeit, wo AIDS aufkam, also wo die AIDS-Pandemie, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, aber wo jedenfalls AIDS das Riesenthema war, so 70er, 80er Jahre, dass man da, glaube ich, auch irgendwie so dachte, oh, das kommt bestimmt aus Afrika oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war doch, wie man sich das erzählt hat, die Story, oder?
Nee, ich glaube, das ist auch nachgewiesen tatsächlich, dass das irgendwie
da seine Anfänge genommen hat. Okay.
Ja, das ist tatsächlich wohl von jemandem, also die Vermutung ist, dass es von einem Affen übertragen wurde, dass da Bushmeat gefangen und geschnitten wurde, also dass jemand halt einen Affen zerteilt hat und selbst irgendwie Wunden an den Fingern hatte. Dadurch hat sich der Virus in sein Blut übertragen und der hat es dann halt weitergegeben.
Es sind immer die Leute, die irgendwelche Tiere essen, die man echt nicht essen sollte. Fledermäuse, Affen, nope, nicht machen. Schlechte Idee. Hunde, vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, nehmt lieber Tiere, die wir extra züchten, um sie. Egal. Gut.
Dann kriegt ihr noch Vogelgrippe und Rinderwahn.
Genau. Kreuzfeld-Jakob. Das habe ich mir gemerkt aus meiner Kindheit und Jugend. Gut, also aber auf jeden Fall, ich will einfach nur sagen, dass es einen historischen Background hat, dass dieser Witz einen historischen Background hat. Ne? So, also unabhängig jetzt davon, ob das nachgewiesen ist oder nicht. Was nur so mittelwichtig ist, kann man zumindest mal sagen, dass zu der Zeit, also 80er Jahre, die Erzählung war, dass es aus Afrika stammt, dass es da irgendwie seinen Ursprung hat. Punkt. So, und das wurde einfach dann immer weiter und weiter und weiter kolportiert.
Ja, also der Hammer an dem Witz ist natürlich, dass das Leben von Moskitos über das Leben von Menschen gestellt wird.
Genau.
Ja, ist klar. Und deswegen ist das eigentlich so ein mega offensive Joke. Der Rassismus ist halt so das Sahnehäubchen on top, weil das tatsächlich auch ist, diese offensive Jokes, die funktionieren ja selten durch direktes Sagen von etwas wirklich politisch Inkorrektem, sondern dadurch, dass man das irgendwie auf eine geschickte Art verpackt. Und das ist genau, was an diesem Witz gut funktioniert, dass das schön quasi durch die Hintertür kommt. Du erkennst es sofort, und beziehungsweise eine Sekunde, nachdem du den Witz gehört hast, eine halbe Sekunde, und fängst dann an zu lachen. So, hohohoho.
Aber was ist, und ich sage bewusst nicht Humor, sondern was ist, wie funktionieren Witze?
Unterschiedlich, kommt auf den Witz an. Aber
aber ist das so? Also Was würdest du für Kategorien von Witzen aufmachen? Weil, also, wenn du mich fragen würdest jetzt, und ich habe da jetzt nicht ewig drüber nachgedacht, würde ich sagen, es gibt einen halt. Also es gibt eine Funktionsweise, wie ein Witz funktioniert, und zwar ganz allgemein. So ein bisschen wie, also Witze sind ja verhältnismäßig primitiv, erstmal. Also alle. Grundsätzlich, also Lachen ist einfach super primitiv. Ist ja nicht so, dass Lachen jetzt eine total komplexe Gedankenleistung unseres Körpers ist, die wir nur mit Kultur erklären können und so weiter, sondern also, dass das, was bei Lachen noch am ehesten, was eben noch am ehesten mit Kultur einhergeht, ist ja was du vorhin gesagt hast, ja, also von wegen, das war jetzt im Kontext einer Bühne und dann haben alle Leute um dich rum gelacht. So, und dann tendierst du natürlich aufgrund deiner sozialen Ader, die Menschen alle halt haben, ja, also dieses typische, dass du irgendwie zu einer Gruppe gehören willst, tendierst du natürlich dazu mitzulachen, sogar dann, wenn du es nicht so 100% lustig fandest, sondern es ist erstmal so dein direkter Impuls ist, um dich rum lachen alle, du lachst mit, daher kommt das ja auch, dass in den 90ern beispielsweise und auch späten 80ern immer dieser Love-Track unter Comedy. Damit du weißt, jetzt lachen, ne? Also hier alle lachen jetzt musst du aber auch lachen. Das ist, Gott, so ist das gut. So, und natürlich ist das aber halt so halt. So, und ich würde also sagen, Lachen ist, also es gibt eine Form von Witz. Und jetzt kommst du und sagst mir, was du glaubst, wie ein Witz funktioniert, nicht Themen, ne? Also Witz-Themen gibt's so viele wie was auch immer, ja, sondern wie funktioniert ein Witz? Was glaubst du? Es ist, ich sag gleich auch nur eine These, ne? Kann sein, dass ich mich irre.
Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Witzen, die auf verschiedene Art Humor verpacken. Tatsächlich, Rowan Atkinson hat mal ein ganzes TV-Special darüber gemacht, wie Witze aufgebaut sein können und was Humor überhaupt ist. Ich fand es ganz furchtbar, weil ich dachte, das ist viel zu primitiv. Zum Beispiel, etwas ist da, wo es nicht hingehört. Dann macht jemand einen Schrank in der Küche auf unterm Spülbecken, da unten liegt Rowan Atkinson und putzt sich die Zähne oder sowas in der Richtung.
Genau.
Und auch das, ja, okay, das ist halt.
Und was noch? Also, dann gibt es noch ein zweites Beispiel. Hast du noch ein zweites Beispiel?
Jetzt aus dem Special gerade nicht mehr im Kopf, aber was ich noch als Kategorie für einen Witz nehmen wir jetzt gerade so ein, wie Jimmy Carter erzählt hat. Man sagt etwas, was irgendwie in irgendeiner Form so nicht gesagt werden soll oder was irgendwie. Grenzüberschreitung zum Beispiel. Grenzüberschreitung ist ein wichtiges Thema, aber auch das Thema, in irgendeiner Form ist es, enthüllt ist, dass du eines geringen Intellektes bist oder was ähnliches. Und das kannst du halt besser und schlechter machen, zum Beispiel, indem du erst eine Sekunde drüber nachdenken musst, indem es halt sehr ab von der Norm ist. Also bizarrer Humor oder wie wenn jetzt meinetwegen Homer Simpson eine Puppe von sich selbst angreift und sagt, wenn ich mich selbst umbringe, dann denken alle, ich bin Homer, ha, 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 ha. Und es ist halt so bizarr daneben. Es ist keine Grenzüberschreitung. Beziehungsweise, okay, er bringt gerade sich selbst um, aber es ist jetzt nicht die harte Grenzüberschreitung, sondern es ist einfach so, so komisch abstrakt gedacht, dass du in dem Moment erstmal lachen musst, wie der überhaupt auf den Trichter kommt.
Genau, aber all das, alles, was du gerade gesagt hast, und da muss ich halt einfach sagen, halt Rowan Atkinson ist natürlich am allerbesten, wundert mich nicht, der Typ ist, finde ich, super schlau in dem, was er sagt und sehr reflektiert. Also ich habe lange Zeit ja gedacht, dass die Rolle des Mr. Bean irgendwie was mit ihm als Mensch zu tun hat. Direkt, weißt du?
Womit jetzt uns alle wissen, wer Rowan Atkinson ist, wer es noch nicht wusste. Ja, Rowan Atkinson ist Mr. Bean.
Genau, ja, also das ist der Schauspieler von Mr. Bean. So, und Mr. Bean in ganz vielen Sachen finde ich null witzig, einfach. Also es ist einfach überhaupt gar nicht mein Humor. So, dennoch. Und ich habe den aber halt vorher nie gehört. Also in meiner Wahrnehmung als Kind, der hätte auch ein Mute sein können. Also der hätte auch wirklich stumm sein, nicht sprechend sein können. Ja, hätte sein können, dass er einfach nicht reden kann. Weil ich den nur in seiner Rolle gekannt habe. Und die ist halt, also ursprünglich ist Mr. Bean also, sagt nichts, sondern macht höchstens mal Gesichter und Geräusche. So, und ich glaube, irgendwann hat er dann noch angefangen, weiß ich aber nicht genau, ob der dann noch mal, so, völlig egal. Punkt ist, so, und der sagt aber viele schlaue Sachen, wenn man ihn dann lässt, so. Und was er nämlich gesagt hat, ist, Dinge, die da nicht hingehören. Ich glaube, wie witzig etwas ist, ist die Frage nach dem Delta zwischen dem, was kommt und dem, was man erwartet. Mit anderen Worten, Überraschung. Ich glaube, Überraschung ist der wichtigste Punkt, der wichtigste Aspekt von Witzen. Ich kann sogar noch eine zweite Sache, die du vorhin gesagt hast, nämlich hinzuziehen, um das nochmal weiter zu stützen, nämlich dieser Moment, in dem man manchmal eben nicht lacht und dann erstmal so nachdenkt und dann, Moment, hä? Und dann kriegt man es doch hin und dann lacht man plötzlich doch. So, dann könnte man sagen, ja, aber dann ist man ja nicht mehr überrascht, dann ist der ja schon total lange da. Aber der Punkt ist, was das Gehirn in dem Moment ja macht, ist erstmal dieses Delta erschaffen, weil vielleicht der Witz so abwegig ist, ja, dass du überhaupt erstmal gar nicht den Zusammenhang siehst und dann denkst du nochmal kurz so zweimal drüber nach und dann denkst du, oh Gott, nein, es ist das und das und das ist, pff, uff, uiuiui. So, und dann sitzt du da und findest das plötzlich super witzig.
Also auf Überraschung können wir uns einigen. Also glaub ich auch. Es muss nicht immer um die Ecke sein, es kann auch einfach ab der Norm sein,
genau,
dass man in dem Moment überrascht ist. Und tatsächlich ist es auch so, bleib mir auch ruhig bei Rowan Atkinson, der hat ja auch diesen Film gemacht, Johnny English, gab es sogar einen zweiten Teil von.
Genau.
Da waren viele Gags, super vorhersehbar, aber einfach wie weit er dann mit diesem Gag dann noch gegangen ist. Also du wusstest dann ab einer gewissen Stelle, okay, er sieht, hier wird irgendwie die jemand als Double von jemand anderem vorbereitet und später wird er im Film, wird er diesen Menschen konfrontieren und versuchen, ihn als Double zu enthüllen, das ist dann aber leider der echte.
Ja.
Aber wie weit er dann geht, wie viele Sachen er ihm dann runterreißt und versucht, das Muttermal am Po noch irgendwie mit, dem, mit so einem Schleifgerät schnell abzuhalten.
Ja, ich bin erst recht jetzt nach allem, was ich über die Geschichte der Welt weiß, vor allem Europas, bin ich totaler Gegner, ein absoluter Gegner von irgendwelchen, die Franzosen geben immer auf Witze. Ich weiß nicht, ich finde die einfach aus ganz vielen Gründen nicht lustig und die meisten davon sind eben historischer Natur.
Robin Williams hat ein paar nette gemacht.
Aber Rowan Atkinson, wie er mit absolut staubtrockener Miene da steht und sagt, ich finde, Frankreich sollte nur zu einem einzigen Anlass Gastgeber sein, seiner eigenen Invasion. Sensationell. Ich fand es sensationell. Wirklich. Also, das war einfach so das kam sehr schön. Das war wundervoll. Also habe ich sehr gemocht. Was ich aber sagen möchte, und also deswegen habe ich die Frage gestellt, es war gar nicht jetzt, weil ich lange philosophieren wollte eigentlich, aber also erstmal, weil es super wichtig ist für, glaube ich, diesen Podcast im Allgemeinen, erstmal sich zu überlegen, was ist Lachen? So, und was ist ein Witz und wie kommt das zustande? Und ich glaube, das haben wir jetzt ja gerade rausgearbeitet. Und damit kommen wir jetzt zu dem Witz, mit dem du vorhin eingeleitet hast. Ich finde halt nichts daran, ist auch nur irgendwie überraschend. Also ich meine, Punkt 1, ja, der Typ ist auf einer Bühne und erzählt Witze. So, das ist also jetzt erstmal schon mal klar, dass das irgendwie witzig sein soll. So, dann Punkt 2, er wird ja gefragt, was ist der most offensive joke? Also das heißt, du weißt schon, jetzt gleich kommt ein offensive joke. Also das ist jetzt wirklich keine Überraschung, er wird danach gefragt. So, ja, weil, also das ist auch Teil der Überraschung. Also so dieses, hat er nicht gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt, Gott, oh Lord, ah, wie lustig ist das denn? Der hat das jetzt wirklich gesagt, so. Aber das ist, fällt weg, ja? Und dann, drittes Ding, Afrika. So, most offensive joke, Afrika, bla bla bla, AIDS, okay. So, und dann sitze ich da und denke mir so, okay, ja, also, vielleicht ist der most offensive, kann man sagen, aber der ist jetzt, also, Ich habe schon ein Problem damit, das als Joke zu identifizieren. Irgendwie.
Ich hatte ein Setup. Hier, ich wünschte, es gäbe ein Moskitonetz in Afrika. Und das soll natürlich die Erwartung aufbauen, wenn du nicht darauf vorbereitet
bist. Ja, okay, ja, fair. Ja, okay, du hast recht. Ja, stimmt. Moskitonetze, um die Leute zu schützen. No. Und dann sagst du aber natürlich, um die Moskitos zu schützen. Fair.
Genau, okay. Und dann drehst du es um.
Ja, okay, gut. Ja, macht Sinn. Naja, gut. Vielleicht war ich auch zu sehr geschildert oder sowas. Vielleicht hätte ich das auch super witzig gefunden, wenn ich das irgendwie so. Aber also tatsächlich, bei so Sachen wie bla bla bla, Afrika und ja, aber gut, egal. Also vielleicht war es jetzt einfach der ganz spezielle Witz. Also ich fand ihn tatsächlich irgendwie eher sehr mäßig lustig. Also auch als Witz, wirklich. Also wenn ich jetzt einfach komplett außer Acht lasse, dass der politisch inkorrekt ist und so weiter. Ist jetzt nicht so, dass ich so, ah, was für ein witziger Witz. So, naja, gut, egal. So, also, und jetzt, basierend darauf hast du ja also jetzt gedacht, da müssen wir jetzt mal echt mal drüber reden.
Genau, einfach, wenn man das Thema so ausnehmen kann, weil es halt so, weil es ja auch diese heftige Diskussion gab, teilweise noch gibt, ob man denn sowas sagen darf oder sogar muss. Ob es nicht gesagt werden muss. Also wir haben vorhin Serdar Somuncu gespielt, der ja wirklich bis heute der Auffassung ist, es müssen Dinge gesagt werden. Eine Auffassung, die ich ihm selbstverständlich auch gönne. Jeder darf dieser Meinung sein. Und ich persönlich bin der Meinung, ja, mittlerweile glaube ich, sollte man ein paar Grenzen ziehen, weil wir mittlerweile auch an der Stelle sind, zu denken, okay, wenn man über gewisse Menschen die ganze Zeit nur Witze macht, dann schließt man sie damit ein Stück weit von der Situation aus, dann kanzelt man sie sozusagen direkt ab. Wenn die ganze Zeit über Schwarzmenschen Afrika Witze machen, dann kommunizieren wir damit ja im Subtext auch, okay, über die kann man Witz machen, die muss man nicht an der Diskussion beteiligen, die sind witzig, die das sind so Menschen, die man quasi als Opfer behandeln kann im Humor. Wenn man Witze über Schwule macht, dann heißt das ja, die sind halt nicht normal. Die, das kann man irgendwie für Humor verwenden, wenn jemand, ich meine, ich kann da direkt mal den nächsten politischen korrekten Witz erzählen, den habe ich von meiner Mutter, die halt auch noch aus einer anderen Zeit kommt, steht ein Polizist auf der Kreuzung, regelt den Verkehr, kommt ein kleiner Motorroller und fährt immer um ihn rum. Immer um ihn rum. Was macht der da? Was soll denn das? Fährt immer um ihn rum. Irgendwann hält ihn da, hey, was soll denn das hier? Und das, hast du mich endlich bemerkt, du großer blonder Hühner, du? Und das ist der Witz. Der Witz ist, der Typ ist schwul.
Ja. Tatsächlich finde ich das viel lustiger als der Witz. Es ist wirklich, also der Fakt, dass du, ja, okay, das ist sehr gut. Toller Witz. Ja.
Genau, also das ist der, und ich finde mittlerweile Gay-Jokes, die halt wirklich einfach nur darauf abziehen, okay, der Typ ist halt schwul und das ist der Witz.
Genau, weil, und ja, ja. Exakt. Das ist halt dann, also es ist halt einfach auf einfach so, der Überraschungseffekt geht halt auch weg davon. Also, das ist, also wenn ich mir, und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele tatsächlich zu Witzen, deswegen, ich klammere wirklich schon Humor aus, weil nur weil etwas witzig ist, heißt das nicht, dass etwas humorvoll ist. Das ist völlig, das muss nicht zusammenhängen. So, und deswegen, also wenn ich mir einen Film, den ich total liebe, weil er meine Kindheit ist, ein Stück weit, nämlich Shoot as Manitou heute angucke, nichts davon ist lustig. Also Sky Dumont macht ein paar wirklich ganz gute Jokes, so, weil Sky Dumont das irgendwie rüberbringt mit so einer steinernen Miene und so weiter und weil er einfach Sky Dumont ist.
Der Straight Man.
Was?
Der Straight Man.
Ach so,
ist der,
ja,
der, genau. Der halt alles abbekommt.
Ja, 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 so halt. Ja, das auch, aber auch weil so seine, also keine Ahnung, der Super Perforator ist halt einfach witzig so und der kommt auch aus, ohne dass man sich über was anderes außer vielleicht einen Werbesong aus 90ern lustig machen muss. So und so weiter. Aber der Punkt ist, Shoot as Manitou, der Gros von allem, was da drin gesagt wird, basiert ja wirklich nur darauf, dass, ich glaube, Hachi oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie der Typ heißt, homosexuell ist.
Winnetouch ist homosexuell.
Winnetouch, Entschuldigung, ja, so. Aber ja. Homosexuell ist. Das ist der Witz. Der gesamte Witz ist, der ist halt homosexuell. Und das ist ja nicht irgendwie an einer Stelle, sondern trägt also Pink, dann hat er natürlich irgendwie fabulous Kleidung an einer Stelle.
Er ist ein bisschen weibisch und sollte sich deswegen nicht so auflehnen, deswegen ist es witzig, wenn er es doch tut.
Genau.
Ne? Der Indianer kennt keinen Schmerz, uns fehlen die Enzyme, bäh.
Ja, genau.
Und das so ist wirklich witzig, weil es von ihm kommt und, oh mein Gott, rassistisch.
Gut, aber ja, ja, ich, ja, egal. Aber will ich einfach nur sagen, also so, und was du gerade gesagt hast, also ne, hier mit dem Polizisten und großer Hühne und so, das ist ja exakt das einfach. Es ist halt eben so dieses, also selbst in dem Kontext, dass das politisch völlig okay ist und dass es gar keine Kleingruppe gibt, die in irgendeiner Form darunter leidet, dass sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird und sich täglich nicht nur Anfeindung, sondern auch Gewalt ausgesetzt sieht und so weiter und so weiter. Bilden alles mal weg, ja. So homosexuelle Männer sind total in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so weiter. Ist immer noch nicht lustig. Ist immer noch nicht lustig. Das ist doch einfach total, ne? Also es ist vielleicht noch absurd, aber die Absurdität kommt halt eben dann wieder. Also die Absurdität ist eben Meta. Deswegen habe ich gerade gelacht. Als du dann gesagt hast, weißt du, der Witz ist, der ist schwul. Das ist der ganze Witz. So, ja, und in dem Augenblick habe ich gelacht, weil ich so dachte, ja, stimmt, okay, und das ist absurd, das finde ich gut. Ja, das ist lustiger, das ist, ja, stimmt, jetzt wusste ich das.
Also, es ist absurd, dass das der Witz ist.
Genau, es ist absurd, dass das der Witz ist, aber es ist nicht absurd, dass ein Typ um jemanden rumfährt und dann hinterher sagt, hallo, du große
Hühner. Ja, so. Es gibt ja auch die Theorie, dass Humor ganz viel mit Leid zu tun hat und dass immer irgendjemand irgendwie leiden muss, damit es witzig ist. Und in dem Moment ist dann halt der Witz, der Polizist leidet jetzt, weil er von einer schwulen Person angemacht wird. Und das ist halt auch, naja.
Ja, weiß nicht. Also vielleicht ist er selber, also ja, egal.
Ja, aber in dem ganzen Kontext, über Gruppenwitz machen so, da kann man auch wieder gut das Beispiel Apu rausholen von den Simpsons. Du bist kein großer Simpsons-Fan, weißt du das richtig?
Ich muss mir kurz mal zusammenfassen, was ist ein Apu?
Apu ist eine Figur, die ab der ersten Staffel bei den Simpsons dabei war, also quasi von Anfang an. Okay. Das ist der indische, also indischstämmige, aber in Indien geborene und in Springfield bei den Simpsons lebende Store-Manager des lokalen Quickie-Marts, also so ein kleiner Supermarkt. Da steht der halt ständig hinter der Kasse. Der kennt
und ist sehr gut in Mathe. Und der braucht deswegen keine Kasse, oder?
Er ist sehr gut in IT.
Ah, okay, natürlich.
Ja, aber er steht da halt Tag ein, Tag aus und ist völlig okay damit, hin wieder überfallen zu werden, weil das ist halt normal für ihn. Und der hat einen lustigen indischen Akzent, wird natürlich von einer weißen Person, nämlich Hank Azaria, gesprochen.
Echt? Ach, lustig. Ja, krass. Okay.
Genau, also Hank Azaria, einer der Sprecher, die halt unheimlich viele Stimmen bei den Simpsons sprechen, schon von jeher. Ist auch einer, der von Staffel 1 an dabei ist, wie die meisten SprecherInnen. Bei den Simpsons kennt man vielleicht auch aus Filmen wie Godzilla oder Birdcage oder so, wo dann auch mit Gesicht aufgetreten ist, die Schlümpfe als Gargamel.
Was? Echt? Oh, krass. Gut, ich habe auch nie, ja, muss ich sagen, ich habe nie die englischsprachige Version von Gargamel gehört, tatsächlich.
Nee, die Realverfilmung von den Simpsons. Von den Schlümpfen.
Okay, alles klar, okay.
Genau, da war ja Gargamel.
Das war echt super verwirrt. Ich dachte gerade, es gäbe eine Realverfilmung von den Simpsons. Das hätte mich sehr verstört.
Ja, es gibt natürlich eine Pornoparodie von den Simpsons. Mehrere.
Okay. I don't consider this Realverfilmung. Ja, okay, ja. So. Ja, aber was gibt es jetzt dann über Apu zu sagen?
Er ist Inder. Er war über 20 Jahre lang Bestandteil dieser Show, hat dann mehr und mehr als die Simpsons auch die Serie angefangen, hat nicht nur auf diese Familie, die Simpsons, zu gucken, auch immer mehr auf die Nebenfiguren, hat er auch mehrfach wirklich Hauptrollen in Folgen übernommen. Immer mehr, haben sich dann halt auch indischstämmige Menschen zu Wort gemeldet, die gesagt haben, wir haben ein bisschen Problem mit dieser indischen Figur, mit ihrem lustigen indischen Akzent, weil wir werden teilweise wirklich mit dieser sehr bekannten indischen Figur verglichen. Also wir kriegen das zu hören, dass, du bist so ein richtiger Apu. So, weil wir angeblich so einen lustigen Akzent haben.
Uff.
Und da hat dann tatsächlich mal ein indischstämmiger Amerikaner eine ganze Doku drüber gemacht, über The Problem with Apu. Wo er dann auch die Macher der Simpsons aufgefordert hat, bitte macht irgendwas, entweder recastet den, dass der von der indischen Person gesprochen wird, wo auch Hank Azaria selbst so gesagt hat, wäre ich offen für, ich habe genug Rollen, ich muss den Apu nicht weitersprechen. Oder nehmt ihn halt aus der Serie raus oder so. Also am liebsten hätten wir es, wenn er von der indischsprachigen Person gesprochen wird, wo die Simpsons-Macher sich erst drüber gegen gewehrt haben, wo es dann auch mal bei den Simpsons ein Joke drüber gemacht wird, dass Apu jetzt auf einmal plötzlich nicht mehr politisch korrekt sei. Wer hätte es gedacht? Sowas kann passieren. Und letzten Endes ist er jetzt tatsächlich nicht mehr Bestandteil der Simpsons. Aber das gab halt eine Kontroverse um diesen Film, die auch hier in Deutschland diskutiert wurde. Unter anderem von dem von mir sonst eigentlich geschätzten Philipp Walulis. Ne? Kurze Offenlegung, mit dem habe ich mal einen Kneipenquiz zusammen gewonnen. Deswegen tatsächlich.
Das schweißt zusammen.
Ja, ich merke gerade, genau den Pulli, den ich jetzt gerade anhabe, den habe ich da gewonnen bei diesem Kneipenquiz, weil ich mit ihm und seiner Redaktion da in einem Team war an dem Abend.
Ja, aber warum steht auf dem Pulli denn Fuck?
Da steht Funk.
Ich weiß.
Das war eine Funkveranstaltung.
Ich weiß es genau, ja. Okay.
Funk. Genau. Der hat halt was darüber gemacht. Da haben wir auch einen Clip mitgemacht. Spielst du den gerade mal ab, den Walulis-Clip?
Was ist denn jetzt dran an dem ganzen Geschrei? Nun, ganz ehrlich, Apu ist ein Stereotyp. Die Simpsons waren in ihren frühen Staffeln vor allem Satire der US-amerikanischen Gesellschaft. über alles wurde sich lustig gemacht. Politiker, Polizisten, Nerds, Alkoholiker, Arme, Reiche, Entertainer, Christen, Juden, die Mafia, Ärzte, Südstaatler, Hinterwälder, kurz gesagt über ganz Amerika. Und Apu kam zum ersten Mal in der 8. Folge der ersten Staffel vor. Das war 1990. Damals war Apu auch eine satirische Überspitzung von Migranten. Daher auch der Akzent.
Danke, komm bald wieder.
Bei vielen Witzen kommt dann das altbekannte Problem. Die Leute können nicht das Ziel eines Witzes vom Thema eines Witzes unterscheiden. Beispiel. In dieser Szene verkleidet sich Huma als der Gott Ganesha. Das Thema des Witzes ist der respektlose Umgang mit Hinduismus. Doch das Ziel ist nicht, den Hinduismus lächerlich zu machen, sondern über die kulturignoranten Amis zu spotten.
An der Stelle muss ich übrigens mal sagen, das Thema von Valulis und, ich sage jetzt einfach mal, baugleichen YouTube-Serien, ja, ist es nicht, sich über Videoschnitt lustig zu machen, aber es ist, scheint das Ziel zu sein. Es ist so unsagbar schwer, einen Schnittpunkt zu finden, weil so krass eng in der Mitte zusammengedrückt ist. Niemand redet so. Also für den Fall, dass ihr das nicht wusstet, Jump Cuts kommen nicht irgendwie, das sind kein tolles Stilmittel. Jump Cuts kommen daher, dass halt niemand so super schnell hintereinander Dinge sagen kann, ohne sich dabei zu verhaspeln. So, und dann schneidet man einfach 1000 Millionen Pausen raus und das kommt dabei raus. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, ja.
Wirklich schlimm.
Ich wurde auch mal für meine Jump Cuts kritisiert in meinen Videos, als ich noch YouTube gemacht habe. Das kommt auch daher, dass ich habe halt frei von der Leber weggeredet und ich musste zwischendrin immer mal Pause machen, nachdenken, wie sage ich das als nächstes jetzt denn am besten. Und das wäre halt ein sehr komisches Video gewesen, wenn ich zwischendrin immer mal für ein paar Sekunden so dagestanden hätte. Deswegen habe ich
auch diese
Jump Cuts gemacht.
Total fair. Es geht gar nicht um Jump Cuts per se, sondern es geht darum, dass wenn du einen Themenwechsel hast oder wenn du einen Wechsel in der Aussage hast, macht es vielleicht Sinn, kurze Pause zu machen. Einfach kurze Pause. Kurz Leuten irgendwie, nicht? Also, man kann damit ja auch spielen. Man muss nicht immer alles an einem Strang machen. Unabhängig davon, was natürlich Valulis jetzt hier also sagt, ist es super, super wichtig, ja, das Thema und das Ziel eines Witzes irgendwie auseinander zu klamüsern, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe.
Ja, und Demon, wenn du jetzt nicht das Ziel meines Witzes bist, sondern ja, das Thema.
Ja.
Ja, dann kann ich doch schön einen Witz machen, wo ich irgendwie dich die ganze Zeit nachäffe.
Richtig.
Und schön so eine Figur aufbaue, die dir so karikaturmäßig so ein bisschen entspricht, aber auch witzig ist und total zeigt, wie lustig das alles ist, so dein ganzes Leben und so. Dein ganzes Dasein. Hauptsache am Ende ist das Ziel, nicht, dass du so witzig bist, sondern meinetwegen, dass in der Schweiz die Züge immer pünktlich sind.
Whatever. Ich glaube, dass das eine Spitzfindigkeit ist, die sich irgendwann irgendjemand ausgedacht hat. Und das muss irgendwo. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir uns eingehandelt haben für den säkulären Staat. So ein bisschen. Ich glaube, das kommt bestimmt von irgendeinem spitzfindigen, weiß ich auch nicht, Menschen, im Zweifelsfall aus den USA, irgendeinem Evangelikalen oder so, der
auf
sich gedacht
jeden
hat.
Fall.
Der
auf
sich
jeden
gedacht
Fall einem
hat.
Weißen.
Wahrscheinlich einen Weißen. Der sich einfach gedacht hat, so, ja, Moment mal, also du machst dich ja über Gott lustig, ja, und sagst aber, dass es ja überhaupt nicht ist, weil du jetzt irgendwie Religion hast oder weil du mich persönlich hast, aber wenn du mit Gott Beef hast, hast du mit mir halt auch Beef, so, und nur weil du sagst und so weiter und so weiter, aber gut, okay, dann mache ich das jetzt halt auch, ja, ich mache mich jetzt nämlich einfach irgendwie über alles lustig, was dich ausmacht, so, aber dann sage ich hinterher, haha, oh, das war gar nicht so gemeint, ich meinte dich gar nicht und so, irgendwie sowas, so stelle ich mir das vor. Das Ding ist halt, ich also finde übrigens das Beispiel von Valulis da super schlecht gewählt, irgendwie, weil da geht's, also selbst wenn das Ziel es wäre, sich über die Religion lustig zu machen, dann ist das halt so. Ja, also muss man einfach so ein bisschen sagen, religiöse Gefühle per se, nur weil du glaubst, dass dieser bestimmte große Freund echt ist, heißt das jetzt nicht, dass ich nicht sagen darf, ich finde ihn aber albern. Ja, ich finde die Idee albern, dass es einen allmächtigen Herrscher, Herrscherin, Vater, Mutter, was auch immer gibt, die aber gleichzeitig keinen Stein erschaffen kann, den sie selber nicht hochheben kann. wie kann die dann allmächtig sein? Geht ja gar nicht. Hahaha, ha, ha, ha. Oh, wie lustig. So, aber der Punkt, den ich machen will, ist halt einfach, ich glaube nicht, dass, dass religiöse Gefühle da dazugehören, ausgerechnet, weil ich will nicht sagen, dass es keine Menschen gibt, die sich nicht extrem über ihren Glauben identifizieren. Das ist völlig, sei ihnen überlassen. Ich denke allerdings schon, dass es einen qualitativen Unterschied dazwischen gibt, weil Menschen, die sich extrem mit ihrem Glauben identifizieren, soweit ich es bis jetzt mitbekommen habe, auch immer von einer Entscheidung sprechen. Also die sagen nicht, ja, ich bin halt so geboren und plötzlich war ich einfach gläubig und ich kann da nichts gegen tun. Ja, also ich kann ja nicht glauben, sondern die sagen in der Regel, nein, ich glaube das. Ich glaube das, weil ich das will, weil das ist mein Leben und das ist mir wichtig und so weiter und so weiter. Und dann kommen ganz viele Sachen und so. Und das ist alles total fair. Aber in dem Moment, in dem es eine Entscheidung ist, ist es, glaube ich, okayisch, wenn andere Leute sagen, deine Entscheidung ist lustig. So, Entscheidung ist witzig. In dem Moment, in dem du aber anfängst, wirklich über Eigenschaften von Menschen zu reden, sei das ihre Hautfarbe, der Grad ihrer Intelligenz, und damit meine ich wirklich Intelligenz, Auffassungsgabe, sei das, weiß ich nicht, irgendwelche psychischen oder sonstigen körperlichen Defekte, Krankheiten, die sie vielleicht haben können. So, sobald es darum geht, also Sachen, gegen die du gar nicht oder nur ultra bedingt etwas tun kannst, wie uns Michael Jackson zum Beispiel gezeigt hat, halte ich das für schwieriger, sagen wir es mal so. Und das, ich glaube auch, dass es etwas komplett anderes ist, als sich über eine Religion lustig zu machen. Soweit gehe ich wohl.
Ich würde sagen, ich persönlich habe tatsächlich wenig Probleme damit, mich über das Christentum als solches lustig zu machen, einfach weil das Christentum in einer super komfortablen, privilegierten Lage ist. Also ich kann mich ja ganz furchtbar lustig machen, das kratzt die letzten Endes nicht. Wenn ich mich hier in Deutschland über... ich sollte es erst mal eingrenzen. Also ich weiß, es gibt ein paar sehr strenggläubige Menschen, die mögen das nicht. Ich weiß auch, es gab mal eine sehr schöne Sendung, ZDF Götter wie wir, über zwei alte Damen, die dann zu Anfang jeder sechs Folgen da schon, ja, guten Tag, wir sind irgendwie die Erna und die Beate und wir sind Gott. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das war dann die zwei alten Damen waren halt Gott und die haben zusammen die Geschicke der Welt geleitet. Und das ist halt auch eine Sendung, die ist dann nach den sechs Folgen, obwohl die super gut war, in den Archiven des ZDF verschwunden, weil es halt gewisse Leute bei den Kirchen gab, die das überhaupt nicht lustig fanden. Hm. Das sagt leider auch ein bisschen was darüber aus, wer bei unseren Programmentscheidungen noch mitreden darf. Und ich denke, ja, okay, fair, kann ich sehen, aber es muss trotzdem gesagt werden dürfen. Ja. Ich finde, es darf alles gesagt werden, man sollte aber dennoch nicht alles sagen, auch gerade bei, wenn es halt um andere Religionen geht, die in Deutschland vielleicht nicht diesen Stand haben. Wenn sich jemand über den Islam lustig macht, dann denke ich mir dran, okay, die Muslime in Deutschland, obwohl es doch relativ viele sind, die haben hier echt keinen guten Stand. Die werden diskriminiert, die werden ein Stück weit sogar verfolgt. Also nicht offiziell, aber in manchen Teilen des Landes fühlt es sich so an. Und wenn ich mich dann noch über ihre Religion lustig mache, das ist einfach nur noch ein Nachtreten. Das ist einfach nur ein Draufhauen. Und sowas kann ich nicht unterstützen, das finde ich auch nicht witzig. Auch wenn ich in Anführungszeichen atheistischen Glauben von anderen Menschen respektiere, die halt meinen, ja, okay, ist halt alles Blödsinn. So, ja, okay, dann ist das für dich Blödsinn, aber bitte respektiere, dass es für diese Leute etwas sehr Wichtiges ist und die halt alles brauchen, was sie kriegen können.
Das mag sein, aber wie stehst du dann dazu, wenn aus einem Glauben heraus beispielsweise Ungerechtigkeit erwächst und du diese Ungerechtigkeit anhand eines lustigen Witzes aufzeigen möchtest. Und das müssen wir jetzt gar nicht mit Muslimen machen. Das können wir mit der katholischen Kirche machen. Du kannst zum Beispiel super viele lustige Witze darüber schreiben, dass es in der katholischen Kirche immer noch keine Priesterinnen gibt. Bis zum heutigen Tage nicht. Wir sind 2023. So, und ich erinnere mich noch sehr genau, als ich Pastor König, der hieß so, damals gefragt habe, oder ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich gefragt habe, aber er hat mir zumindest erzählt, warum Frauen nämlich keine Priesterinnen werden. Und er sagte, ich habe es noch relativ genau vor mir, er sagte, dass das eine so belastende, eine so psychisch belastende Sache sei, dass sie sich dann ja gar nicht mehr um ihre anderen Pflichten kümmern könnte. Und deswegen verschont man sie vor dem Amt des Priesters.
Ihm ganz ehrlich, warum willst du da noch einen Witz drüber machen? Das ist für sich schon so lächerlich.
Ja, aber der Punkt, den ich machen will an der Stelle ist, das Gleiche, also oder ähnliche Sachen kannst du bestimmt auch über Juden, über Muslime, über Hindus, über sonst was machen, weil die haben alle irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube...
Ich weiß, was du meinst und ich glaube, wir kommen hier gerade zu einem ganz guten Thema.
Ja. Und ich glaube nämlich, dass was Valulis sagt, was er nur an einem schlechten Beispiel macht, ist, dass durchaus dein Ziel beispielsweise eine Institution sein kann. So, und es ist ja nicht so, dass irgendwo in der Bibel drin steht, your mileage may vary, bestimmt steht es irgendwo in der Bibel drin, wer weiß. Aber ich meine, in der Bibel steht übrigens auch, dass man keine gemischten Stoffe tragen soll. Ich will einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass irgendwo in der Bibel drin steht. Übrigens hier, ne, wenn ihr wirklich dolle glaubt, hat Jesus gesagt, dann Frauen dürfen aber keine Priesterin werden. So, das steht da ja gar nicht. Sondern das ist ja eine Regel der katholischen Kirche. Ja, so, weil, also offensichtlich, die evangelische Kirche kennt viele Priesterinnen. So, wir haben hier mit einer geredet zum Beispiel. Und, also Gesche war das, nicht? Also von daher scheint ja jetzt nicht so zu sein, dass Gott persönlich böse auf dich ist und dich verbrennt oder exkommuniziert, nie wieder mit dir redet, nur weil du eine Frau bist oder weil du als Frau es gewagt hast, Priesterin zu werden. So, und da würde ich eben halt sagen, du kannst durchaus, und vielleicht meinte Valulis das sogar, weil er ja irgendwie da so rumgeschwurbelt hat von wegen, ja, und da geht es um die Amerikaner, aber nicht um die Religion. Und ich glaube nämlich, es ging auch so ein bisschen, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen lustiger Witz über einen Elefantengott war mit 8 Armen oder sowas in der Art. So, ja, ich denke schon, dass die Simpsons auch darüber noch irgendwie einen Witz gemacht haben. Vor allem aber in dem Kontext natürlich, dass Amerikaner nicht raffen, dass das ein Gott ist. Ja, sondern dass Amerikaner halt denken, ah, das ist irgendwie so ein Ding aus einem Theme Park oder sowas. Und deswegen ist es irgendwie witzig, wenn ich mir eine Figur eines Elefanten anziehe. Irgendwie so.
Ja, was ist dennoch nicht ich finde es immer noch schwierig zu sagen, okay, der lustige Akzent und die lustige Darstellung, das ist halt das Thema des Witzes und deswegen darf man sich dann nicht drüber beschweren, über diese Darstellung.
Ist es. Ich wollte nur einfach gerade sagen, dass Valulis wahrscheinlich das andere meinte. So, aber gesagt hat er, also was er gesagt hat, also der Zusammenhang hat sich mir auch nicht erschlossen. Deswegen, zurück zu meiner Frage, du hast aber gerade gesagt, ja, ich glaube, du bist da irgendwas auf der Spur. Was bin ich denn auf der Spur?
Genau, du hast dem Thema nach oben und nach unten treten. Mhm. Weil wenn jemand in Deutschland, wo die katholische Kirche einen gewissen Machtstatus hat, der wäscht sich ja mit jedem Tag ein bisschen mehr ab, weil immer mehr Leute aus der katholischen Kirche austreten.
Meistens aber durch Tod.
Nicht nur, aber auch. In Europa insgesamt sind die christlichen Kirchen überhaupt, haben eine ziemliche Machtstellung. Deswegen, wenn man diese Machtstellung und die Auswüchse dieser Machtstellung, wie sie verschiedene Leute beeinflusst, auf unterschiedliche Art kritisiert und das gerne mit Humor, mit Satire, dann ist das ein Nach-oben-Treten. Dafür ist Satire da. Das soll Satire. Satire soll aufzeigen, wo die da oben, ne, in Anführungszeichen, uns da unten unfair behandeln und das auf eine möglichst lustige Art. sich über Muslime in Deutschland lustig zu machen, die, wie ich gerade ausgeführt habe, hier nicht gerade den besten Stand haben. Das ist in Deutschland zumindest ein nach unten treten. Das heißt nicht, dass man nicht die Mullahs im Iran, das, was ganz furchtbare Menschen sind, dass man die nicht kritisieren darf und dass man über die nicht auch mal einen netten Joke machen darf, solange man das nicht im Rahmen dessen macht, woran die Leute hier fest glauben, was ihnen hier ein bisschen Halt gibt, solange man nicht sagt, hier, ihr Idioten, glaubt an diesen Blödsinn, weil das ist ja im Iran echt eine politische Kiste, weshalb die da sind. Also die nehmen ja die Religion quasi als Vorwand für ihre Politik. Deswegen, ich finde es mega gerechtfertigt, über solche Leute alle Witze zu machen, die einem einfallen. Alle Witze, wo man niemand anderem, wo man jetzt auch nicht auf Homosexuelle zum Beispiel, das ist nämlich auch nach unten treten. Das soll man nicht machen. Während man, ja, die Leute, die hier an etwas glauben, so gut es geht, da rauslässt. Das muss nicht, also man kann natürlich auch dahin gehen, okay, einige Leute glauben vielleicht, Erdogan ist Gott. Sowas muss man nicht respektieren, glaube ich. Das geht dann ein bisschen drüber.
Ich glaube, nochmal, also da gehen wir auch schon wieder dran vorbei. Ich mache mich nicht über Pastor König lustig. Ich nehme an, ich hoffe, dass es ihm gut geht, aber er war schon sehr alt. Ich mache mich nicht über Pastor König lustig. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ich mache mich darüber lustig, dass die katholische Kirche offensichtlich so etwas als Argument zulässt. So, und das ist aber nicht, aber das ist ja nicht die katholische Kirche des Pastor König, sondern es ist ja die katholische Kirche als Institution. Ja aber nee, du redest nämlich gerade die ganze Zeit, hast immer wieder Menschen gesagt. Und ich glaube sehr wohl, dass man sich über den Islam durchaus oder über Strukturen im Islam auch hier in Deutschland super lustig machen darf. Absolut. Ja, wie heißt dieser Vogelmensch schon wieder? Dieser Piervogel?
Piervogel.
Ja, so, ich glaube schon, dass man sich sehr über das, was Piervogel über den Islam erzählt, lustig machen darf.
Absolut. Ja, aber dann bist du wieder bei einem Menschen.
Nee, nochmal, was er über den Islam erzählt, lustig machen darf. Was er predigt, was er, ich weiß nicht, ob man Predigt sagt im Islam, aber was er erzählt, wie Islam angeblich sei. So, und wenn ich das dann alles mir anhöre, was der so erzählt, dann kann ich sagen, ja, also wenn das wirklich Islam ist, das ist halt Quatsch. So, ja, und
ganz, ganz kurz, einfach nur schnell Kontext. Pierre Vogel, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein deutscher Konvertit. Der ist zum Islam konvertiert, ist ein Boxer, ist ein etwas größerer Typ. Und der ist halt extrem salafistisch, also hängt einer sehr strengen Auslegung des Islams an und redet aus dieser Warte heraus sehr viel, sehr regressives, konservatives Zeug.
Genau. Jedenfalls, so, und wenn ich dann, also nochmal, aber es geht erstmal nur darum, das Zeug, von dem er redet. So, und darüber kann ich mich lustig machen, egal, ob Pierre Vogel jetzt eine berühmte Person ist, die mir im Zweifelsfall ganz doll auf den Mund haut, wenn ich den mal treffe, weil der Boxer ist und wahrscheinlich größer als ich. Oder ob das irgendein kleines Licht ist, ist erstmal egal. Ich denke schon, dass man sich über diese Aspekte lustig machen darf. Sobald es aber um Personen geht, ist nochmal was anderes, natürlich. Ja, so, und bei Personen hast du aber auch eine andere Form von nach oben und unten. Ich persönlich fühle nicht, dass Pierre Vogel über mir steht, dass er eine bessere Person ist als ich oder so. Aber was ich sagen kann, ist, dass Pierre Vogel eine Person der Öffentlichkeit ist. Der begibt sich da selber rein. Nach allem, was ich weiß, ist Pierre Vogel geistig völlig gesund und weiß, was er tut. Und ich kann sagen, ich bin mit dem, was Pierre Vogel sagt, bin ich nicht einverstanden, ich finde ihn witzig. So, dann kann ich mich auch über den lustig machen, weil er sich da selber in die Situation begibt. Das zumindest ist ein Argument, was es so gibt. So, und damit sind wir jetzt wieder, du ahnst es wahrscheinlich schon, beim Drachenlord. Ja, so, weil nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, so argumentiert über den Drachenlord passiert. Dass es angeblich eine Person der Öffentlichkeit ist, der ja genau weiß, was er tut, dem ja immer wieder gesagt wird, dass er das nicht soll und so weiter. Und der ja total gesund ist, das merkt man doch total und so. Und dementsprechend, weiß ich nicht so, ja, so diese Art. Das bedeutet also, obwohl ich damit, also obwohl ich dem zustimme, dass du dich natürlich super über Bundeskanzler Scholz und Christian Lindner lustig machen darfst, Menschen mit einer de facto Macht, die wirklich eine wirklich echte höhere Stellung haben als du, musst du vorsichtig sein, wenn du einfach nur über Personen der Öffentlichkeit redest. Und nur weil es dir so vorkommt, dass jemand aufgrund seiner, ich sag mal, Exposition eine bessere Stellung hat als du, gibt dir das ja immer noch nicht das Recht, dich nur auf diese Person zu fokussieren, sage ich jetzt einfach mal, in deinem Witz. Das bedeutet also, alles, was ich gerade über Pierre Vogel gesagt habe, würde ich persönlich immer noch so tun. Ja, also ich habe jetzt, das ist einfach nur der Erste, der mir eingefallen ist. Ne? Also ich weiß gar nichts über den. Ja, ich finde ihn auch gar nicht besonders witzig. Und ich mache auch keine Witze über Pierre Vogel. Aber ich will einfach nur sagen, ich glaube, würde ich das machen wollen, und würde ich mich jetzt voll mit dem beschäftigen, wäre das okayisch. Wäre gar nicht mehr so schlimm. Aber was auf jeden Fall niemals schlimm ist, ist, wenn ich jetzt irgendwas über, weiß ich auch nicht, über irgendeinen Quatsch, den ich im Zusammenhang mit dem Islam als Glauben gehört habe, der zum Beispiel sowas sein könnte wie Pastor Königs Zeug über warum Frauen keine Priesterinnen sind, sein könnte. Ich glaube nicht, dass das schlimm ist, wenn ich sage, das ist aber doch Quatsch. Was da
ich erzähl gleich einen lustigen Witz über den Islam, den ich von Dieter Nuhr habe.
Ja.
Aber vorher wollte ich kurz noch sagen, worüber du dich da lustig machst, ist natürlich, dass Pierre Vogel versucht, etwas zu sagen, was für dich gelten soll. Also was Pierre Vogel letztendlich macht, er formuliert da aus seiner Sicht Gesetzmäßigkeiten, an die die Leute sich eigentlich zu halten hatten. Damit stellt er sich oder versucht es zumindest, sich über dich zu stellen. Damit sind Witze gegen das, was Pierre Vogel da sagt, ein nach oben treten.
Ja, okay, fair. Ja, da kann ich, da kann ich mit einhergehen. Das ist ein, zum Beispiel wäre, also deswegen habe ich das gar nicht als Beispiel genommen, weil ich eben das gar nicht weiß. Aber wenn das zum Beispiel der Fall ist, dass Pierre Vogel sowas sagt, stimme ich dir total
zu. Genau, und hier bei mir im Haus leben verschiedene muslimische Familien. Wenn die mir sagen, du, ich finde das jetzt nicht ganz so toll, wie du das machst, aber you do you, dann sind wir fein.
Klar.
Weil ich finde auch nicht alles cool, was die machen, aber you do you, ja.
Absolut.
Okay, und jetzt ein lustiger Witz von Dieter Nuhr zum Islam.
Nein. Ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Haltet eure Lachmuskeln fest.
Die ganzen Selbstmordattentäter, die sich da so in die Luft sprengen, die, die machen das ja, weil sie gehört haben im Paradies. Da warten dann so 72 Jungfrauen auf die.
Du kannst ja sehr gut nachmachen, das ist gruselig. Jetzt
stellt sich raus, also ein paar Islamwissenschaftler gibt es, die sagen, das ist ein Übersetzungsfehler aus einer älteren Version. Und eigentlich steht da 72 Weintrauben, die sich jeden Tag erneuern. Jetzt stell dir vor, du schlägst dich so in die Luft für Allah und dann kommst du ins Paradies und statt der 72 Jungfrauen kriegst du einen Obstsalat.
Gott, es ist wirklich gruselig, dass du diesen Tonfall sehr, sehr gut hinbekommst. Und das ist, vielleicht solltest du als, so, als Dieter, das geht, muss man schon, vielleicht solltest du, vielleicht hast du auch so flüsterst dabei. Ja, wie der Dieter.
Immer. Das ist eigentlich der ganze, das ganze Geheimnis. Florian Schröder kann auch einen sehr guten Dieter Nuhr.
Sehr gut, sehr gut. Na gut, es bleibt dabei. Also kann ich mit einhergehen, nach oben treten, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wobei ich halt eben da wirklich nochmal auch sagen will, da geht es halt wirklich um Humor. Und ich werde am Ende auch noch mal sagen, warum ich das die ganze Zeit betone, aber das, wir belassen Sie das mal dabei. Gut, wie ist denn das, wenn dann aber jetzt noch Leute sagen, naja, aber, also hier Quink, ja, so, du Quink, du hast, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Witze mache über Menschen, die schütteres Haupthaar haben, sagen wir mal Männer mit schütterem Haupthaar, so, und dann kommst du halt irgendwann und sagst so, Demon, du machst die ganze Zeit Witze über Menschen mit schütterem Haupthaar, das ist bla, betrifft mich voll, weil, keine Ahnung, ich deswegen...
Weil, sag es, weil ich schütteres Haupthaar habe.
Achso, oh, Entschuldigung, ich habe ehrlich gesagt gerade gedacht, dass das alle HörerInnen wissen. Ja, also, weil natürlich Quink schütteres Haupthaar, aber ich meinte eigentlich eher, weil... ich deswegen super krasse Eheprobleme mit meiner Frau habe, ja, die ich niemals Trixi nennen würde. Und außerdem, weil mein Kind sich die ganze Zeit über mich lustig macht deswegen und alle Leute auf der Arbeit zeigen immer mit dem Finger auf mich und sagen, schütteres Haupthaar.
Glatzenquink.
Genau, Glatzenquink sagen die, ja. Und weil ich auch manchmal eine Mütze trage, sagen die ja Mütze, Glatze und naja, egal. So, und dann sage ich dir, hör mal zu, Quink. Ja, hör mal zu, hör mal ganz gut zu, Quink. Das sage ich dir jetzt.
Endlich.
That is what you might call the new intolerance. A new but intense desire to gag uncomfortable voices of dissent. I am not intolerant, say many people. Say many softly spoken, highly educated, liberal-minded people. I'm only intolerant of intolerance. And people tend to nod sagely and say, oh yes, wise words. And yet if you think about this supposedly inarguable statement for longer than 5 seconds, you realize that all it is advocating is the replacement of one kind of intolerance with another, which to me doesn't represent any kind of progress at all. Underlying prejudices, injustices, or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued, and dealt with, preferably outside the legal process.
Was war for me, das denn für ein...
the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offense so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said in an address to the United Nations only a month or so ago, laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. And that's the essence of my thesis, more speech. If we want a robust society, we need more robust dialogue, and that must include the right to insult or to offend.
Quink, du schränkst mich ein, verstehst du das? Weil du, ja, du verurteilst mich, nur weil ich über dein schütteres Haar rede. Ja? Werd doch mal robuster, Quink. Sei doch mal einfach ein bisschen geduldiger und so. Lach doch mal mit, Quink. Alle lachen hier. Du bist der Einzige, der nicht lacht. Was ist los mit dir, Quink? Warum bist du dieser Miesmacher hier in dieser Sache, wo wir alle so viel Spaß haben, weil du schütteres Haar hast?
Ich finde es gerade tatsächlich ein bisschen bizarr. Wir haben alle so viel Spaß, weil du schütteres Haar hast.
Ja. Yay! Yay, me! Genau, richtig. Nein, also, was ich aber sagen möchte, ist, dass, und wir werden jetzt gleich nochmal weiter über, das war übrigens Rowan Atkinson, das ist Mr. Bean. Und wir werden da gleich nochmal weiter ein bisschen drüber reden, was er so gesagt hat. Aber das Argument, also, und das ist nicht exakt, was er gesagt hat, vielleicht kannst du gleich nochmal genau sagen, was er gesagt hat, aber das Argument, was sich daraus ja ableiten lässt, ist ja, Quink, werd doch mal einfach robuster. Werd doch mal einfach wesentlich gechillter, was das alles angeht, und lass es halt einfach über dich ergehen. Schaff dir halt einen Panzer zu, und ich meine damit nicht das Fahrzeug, was schießt, sondern ich meine irgendwie sowas wie so einen harten Panzer, der das einfach abwehrt, wenn jemand über dein schütteres Haar redet oder sowas, ja, oder über irgendwelche anderen Sachen, die dich eben betreffen, und lass es an dir abprallen, Quink. Das musst du aushalten können.
Wir brauchen mehr Witze über mein schütteres Haar.
Mehr Witze.
Damit mein Panzer umso robuster wird.
Genau. Und Ketten bekommt. Ja. So, also, das könnte man ja daraus ableiten. Und bevor du jetzt gleich gerne, also du kannst auch gerne jetzt in dem Zusammenhang nochmal erklären, was er eigentlich gesagt hat, aber was sagst du dazu?
Das ist halt, das ist ja quasi ein Freifahrtschein, um sich über Menschen, die echt in keiner guten Position sind, noch zusätzlich lustig zu machen. Und es ist zu einem gewissen Grade auch tatsächlich ein Freifahrtschein für Diskriminierung.
Ja.
Man muss vielleicht ein kleines bisschen Kontext dazu geben, warum Rowan Atkinson das gesagt hat. Also es ging da, er hat sich beteiligt an einer größeren Aktion, um ein Gesetz in UK abzuschaffen, das halt beleidigende Rede illegal gemacht hat. Und das war ein Gesetz, das halt teilweise sehr überinterpretiert wurde. Ich weiß noch, ein Beispiel, das er selbst mitgebracht hatte zu der Rede, war, dass wohl jemand verhaftet wurde, weil er ein Polizeipferd gay genannt hatte.
Okay.
Ja, das ist jetzt vor allem erstmal sehr bizarr, aber okay. Da wurde dann jemand für vor Gericht gestellt. Aber dennoch, ich kann verstehen, dass dieses sehr lasch formulierte Gesetz, sehr, sehr, sehr breit formulierte Gesetz, halt einfach nur alles, was insulting ist, kann vor Gericht gestellt werden, dass sie da gesagt haben, dass dieses Gesetz wollen wir nicht mehr. Ich hätte allerdings gesagt, ja, okay, dann formuliert das bitte mal ein bisschen genauer, was jetzt genau eine Offense ist, die man verurteilen kann, was nicht. Aber was ich richtig krass fand, war, dass Rowan Atkinson, der ja ein hochintelligenter Mensch ist, der auf Oxford war, der dort studiert hat, dass der gleich zu Anfang das Intoleranzparadoxon, oder das Toleranzparadoxon heißt es, komplett in Frage stellt und sagt, wer da nur 5 Sekunden drüber nachdenkt, der merkt, dass das scheiße ist. Magst du kurz das Toleranzparadoxon erklären?
Das Toleranzparadoxon sagt halt eben, dass das Einzige, also es ist, was er auch gerade gesagt hat, das Einzige, wogegen man intolerant sein darf, ist die Intoleranz. Und es geht zurück tatsächlich auf die These, dass wenn man die maximale Toleranz sagen, also die maximale Toleranz darstellen will, dann müsste man ja zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, Nazis, die sagen, so pass auf, ab jetzt dürfen Menschen jüdischen Glaubens keine Geschäfte mehr führen, muss man ja gegenüber denen auch tolerant sein. Weil ist ja erstmal jetzt deren Meinung, das dürfen die ja ruhig sagen. So, und das Toleranzparadox dann sagt, nee, genau das nicht. Ja, weil was die nämlich sagen ist, wenn du nur Intoleranz propagieren möchtest, dann ist das Ende der Toleranz der Gesellschaft sozusagen erreicht. Und dagegen müssen wir uns dann wehren. Das bedeutet, da müssen wir dir gegenüber dann eine Grenze ziehen, beziehungsweise, wie man heutzutage sagt, dich canceln. Ja, sozusagen.
Genau. Was Rowan Atkinson jetzt sagt, wenn du das aber machst und die Intoleranz ausschließt, dann bist du ja voll intolerant gegenüber der Intoleranz. Ja, das ist genau das, was, ich glaube, Karl Popper war es, der das formuliert hat, was er gesagt hat. Ja, aber damit machst du ja eine neue Intoleranz auf, nämlich eine, in der man nicht mehr alles sagen kann. Was ich auch sage, ja, richtig, das ist der Sinn und Zweck vom Ganzen. Ja, also natürlich soll man auch sehen, ich glaube, es gibt ja dieses Eskalationsargument. Also Eskalationsargument ist immer, wenn du etwas bis zu einem teilweise echt unlogischen Ende denkst, aber trotzdem, da kannst du manchmal mit auf Sachen kommen. Es wird halt nur gerne verwendet, um Sachen zu dramatisieren, die nicht dramatisch sind. Du kannst da dahin kommen, okay, wenn du das jetzt bis ganz zum Ende denkst, dann darfst du halt irgendwie gar nichts mehr sagen, darfst auch niemanden mehr kritisieren, letzten Endes. Und klar, da gibt es irgendwo eine Grenze, so weit darf es nicht gehen. Wenn ich im Internet etwas schreibe, was scheiße ist, dann muss mir das auch gesagt werden dürfen. Dann darf ich nicht sagen, du bist intolerant, geh weg. Ich intoleriere dich, weil du mir gegenüber intolerant bist. Und das ist halt so ein gewisser Abwägungsprozess, aber ich würde auch ganz klar sagen, es gibt halt sehr deutlich die Stellen, wo du etwas sagst, was auf eine Art und Weise intolerant gegenüber einer Person, Gruppe, Institution, was auch immer ist, die nicht in Ordnung ist. Die auch vor allem, das sind wieder bei dem Thema Privileg, die Menschen, die weniger Privilegien haben als du, auf eine Art und Weise benachteiligt, die geeignet ist, ihnen auch in Zukunft Chancen der Teilhabe zu verweigern. War das zu weit gegriffen?
Nee, überhaupt nicht. Das ist völlig in Ordnung. Wir müssen dazu aber auch eben sagen, und das muss man wirklich im Kontext sehen, also ab davon, dass Rowan Atkinson das eben in diesem Umfeld gesagt hat, hat Rowan Atkinson auch einen ganz bestimmten Background. Und ich denke, wenn Rowan Atkinson US-Bürger wäre und das auf einer US-Rally oder sowas gesagt hätte, also irgendwie, wo es halt eben um Gesetze für die United States of America gehen würde, oder wenn das in Deutschland als Deutscher gesagt hätte, hätte sein Statement komplett anders ausgesehen. In UK ist es aber so, dass du halt die Defamation, Libel und Slander Laws hast. Und die sind sehr, 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 sehr streng. Also extrem, enorm, super, duper, doll streng. So, und das bedeutet, also die sind so streng, dass du eben auch, also dass vieles von dem, was wir hier gerade so gesagt haben, so, naja, aber hier und in diesem ganz bestimmten Fall ist doch eigentlich ganz lustig und so, und wenn man das so macht und in diesem Kontext und so, dass es eben halt so gar nicht gilt. Ja, also das geht so weit, dass wenn dir nachgewiesen werden kann, dass du jemanden also willentlich diffamiert hast, dass du dafür richtig, richtig dolle Geld- und Gefängnisstrafen zu erwarten hast. Und zwar nicht nur als Privatperson, sondern auch als Medium. Das ist also der Grund, weswegen, wenn man mal einen UK-Podcast hört, die Leute viel, viel, viel vorsichtiger damit sind, zu sagen, was sie gehört haben. Und sei es nur, was sie gehört haben. Also sie sagen dann wirklich, ich habe keine Informationen, ich kenne diese Person überhaupt nicht, ich weiß nichts darüber. Und meistens wiederholen sie nicht einmal mehr, was über sie gesagt wird, über diese bestimmte, über die besagte Person. Die sagen höchstens mal the accusations oder sowas. Also sie sagen, die wiederholen dann nicht nochmal, ja, die accusation war ja das und so weiter, bla bla bla. So, sondern die sagen gar nichts dazu. Die sagen, ja, die accusations gegenüber irgendwem und so. Und ich kenne ihn nicht, weiß ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, ne, so, weil nämlich, dass es Accusations gab, das können die dann quasi sagen. Und einfach für den Fall, dass hier so ein bisschen so, ne, es gibt nämlich so die Five Elements, ja, was ist Defamation in den UK? So, also Defamation heißt üble Nachrede, Diffamierung eben, also Beleidigung vielleicht.
Verächtlichmachung.
Ja, so, ne, also erstens, eine falsche Aussage über bestimmte Fakten wurden gemacht. Ja, das ist das Erste. Zweitens, das Statement sozusagen wurde gegenüber einer Third Party gemacht, also öffentlich gesagt. Also ne, es geht jetzt nicht darum, dass wenn ich dir sage, Quink, ich glaube und so weiter, sondern es geht eben darum, dass ich das irgendwie öffentlich mache, zu Trixi sage. Ja, ich habe gehört, Quink hat schütteres Haar. Zum Beispiel. So, das Dritte ist, dass das entweder mit Nachlässigkeit oder mit offensichtlich bösem Willen getätigt wurde. Wir kommen gleich noch dazu wegen Nachlässigkeit. Das Vierte ist, du warst gar nicht berechtigt, das zu machen. Ja, also gut, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Korps wie gesprungen. Und das Fünfte ist, und das ist ganz geil, ich zitiere das, the statement caused some type of damage. So, dann denke ich mir so, okay, some type. Gibt es da vielleicht ein paar Beispiele zu some type? Gibt es natürlich, ne? Das sind sowas wie zum Beispiel false criminal accusations, sexual misconduct allegations, also ne, irgendwie falsche Angaben darüber, ob das, was die Person gemacht hat, kriminell war, ob sie vielleicht irgendwie sexuell übergriffig war zum Beispiel, claims about an infectious disease, also ob die schwer krank ist und also ne, irgendwie sowas in der Richtung. Soweit alles nachvollziehbar. Und dann gibt es sowas wie allegations of unprofessional behavior. Du hast dich unprofessionell verhalten. So, bumm. Ja, und schon kriegst du eine fette Geldstrafe, weil irgendjemand gesagt hat, ich fand das aber sehr unprofessionell, was du da gesagt hast. Oder gemacht hast. Oder getan hast. Ich fand, wie Boris Johnson sein Haar getragen hat, sehr unprofessionell. Irgendwie sowas. Ja, so. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig in den UK. Und deswegen, da muss man also noch mal ein bisschen das eingrenzen, wenn also Rowan Atkinson sagt, nee, also wir müssen schon ein bisschen mehr aushalten, ne, dann meint er eben nicht, wir müssen schon mal sagen, dass irgendwas mit Juden ist oder irgendwas mit Muslimen ist oder irgendwas mit sonst mit Schwulen, mit Les, mit irgendwem ist. So, darum geht es ihm erstmal gar nicht, sondern ihm geht es erstmal so ein bisschen so darum, so, hey, wir müssen irgendwie was sagen können dürfen, ohne direkt in den Knast zu gehen, vielleicht. So, das muss eine Gesellschaft aushalten.
Ja, so, genau, er hat das auch paar Jahre später ja auch nochmal in einem Interview ein bisschen präzisiert, was er denkt, was so die Verantwortung des Komikers ist, nämlich quasi keine. Ich glaube, das haben wir sogar da.
Now, I'm a great believer that we must have free expression, and in comedy you must be able to make jokes about absolutely anything. I mean, the only question is you would be wise to choose a context in which it's going to be appreciated, because not all jokes suit all contexts. You know, the joke you tell around a table in a restaurant with some friends is not necessarily something for primetime TV. You know, that's a pretty obvious statement, but you'd be surprised how people like to abuse the context of comedy. And people often say, you know, did you hear that joke that comedian said in that Netflix special? You know, did you think that was right or wrong? And all I say is, I wasn't there. I haven't heard the joke. I wasn't in the audience when the comedian said it. I don't know what the atmosphere was in the room. If people pay to see a comedian, they've got to accept whatever they provide. I'm a great believer that artists should never apologize for their art. You put something out there, you paint a watercolor, you make a joke, you make a television show, whatever it is. If people are offended, that's their problem. It's not yours. You've done your bit. If they don't want you to work for them again, then that's, you know, that may become your problem. But you've done your bit and you've done your best. And it's up to the audience to judge.
Hier macht er, und das kann sein, dass die Unpräzision daher kommt, dass es eben auf Englisch ist. Ich glaube aber gar nicht, weil ich glaube, er meint exakt, was er da sagt. Und das gilt so, wenn man das ganz genau nimmt, tatsächlich übrigens auch für Deutschland. Es ist so, dass das Wort Artist in UK, aber auch in US sehr schwammig ist. Es ist so ähnlich wie bei uns das Wort Geschlecht, ja, wo die also Sex und Gender haben, so haben wir irgendwie das Geschlecht, so, welches Geschlecht hast denn du, so, ja. Und bei uns ist halt eben Kunst und Handwerk. So, und oder Kunst und Dienstleistung zum Beispiel. Und Kunst bedeutet in Deutschland oder zumindest im deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal so, etwas sehr Spezifisches. Ja, Kunst ist nämlich losgelöst, ganz doll losgelöst von dem Begriff des Geldverdienens. Ja, das irgendetwas, also Kunst kann existieren komplett im luftleeren Raum, ohne dass irgendjemand dafür Geld bezahlt, irgendjemand sich das anguckt, anhört, sonst was. Sie ist einfach da. Kunst entsteht für sich selbst. So, und das heißt nicht, dass alle Kunst wertlos ist, sondern das heißt einfach nur, dass die Kunst erstmal geschaffen wird, weil sie geschaffen wird. Und das ist eines der wesentlichen Merkmale von Kunst, dass dann hinterher Menschen kommen und sagen, na, weil das jetzt von einem bestimmten Menschen ist, der es gemacht hat, oder in einer bestimmten Zeitperiode, weil das super toll aussieht, was auch immer. Ja, dann so, wenn das dadurch dann Geld wert wird, ist das was anderes. In UK, US, bist du halt eben Artist, bist du ein Artist, wenn du auch einfach nur Dienstleister bist. Ja, wenn du einfach nur, weiß ich nicht, du kannst mir, also das war, ist es heute Vergangenheit, aber früher gab es so Leute, die haben sowas gesagt wie, hey, ich male dir deinen Chat-Avatar von einem Foto, und die haben dann halt eben dein Foto genommen und dann da so einmal Linien nachgezogen und so, und er hat es gegeben.
Mir fällt gerade ein super Weihnachtsgeschenk für dich ein. Visitenkarten, wo drauf steht, Dim Kobaschek, Podcast Artist.
Super, perfekt, Podcast Artist. Jedenfalls so, und das waren halt Artists, ne? So als Beispiel. Und das Ding ist halt, das soll die jetzt nicht schmälern, das heißt nicht, die können ja alle nichts, sondern das heißt einfach nur, der Anspruch, den sie haben, ist natürlich eine Dienstleistung zu machen, nämlich die machen jetzt ein Bild von dir, von mir aus haben sie auch abgezeichnet, ja, wenn ich nicht durchpausen sage, dann haben sie abgezeichnet, völlig egal. Der Hintergrund, den ich machen will, ist aber auf jeden Fall, sie haben eine Dienstleistung erbracht und die hatte keinen anderen Sinn, außer von dir für eine ganz bestimmte Sache Geld zu bekommen. Tatsächlich gelten, also und das hört man immer wieder, gelten Leute, die die Konzeptzeichnungen für Filme machen, die nennt man Concept Artists. So. der Grad an Kreativität, wenn dein, oder Storyboard-Artist, wenn dein Regisseur oder die Person, die den Film mit dir macht, zu dir kommt und sagt, ich will, dass auf diesem Bild Loki und Thor sind und Thor soll mit seinem Hammer so ausholen und Loki voll einen drüber geben, aber Loki soll in so einer Pose hier, ich mach das mal vor, der soll so stehen und das dem dann so zwischen die Rippen so ein Dolch rammen, so. Und das will ich jetzt gerne mal so in verschiedenen Camera-Angles. Kannst du das bis morgen machen? Da ist die Sache der Kreativität relativ eingeschränkt für diese Person. Der ist in dem Sinne kein Artist. Das heißt nicht, dass der nicht malen kann, sondern das heißt einfach nur, da, oder die, ja, sondern das heißt einfach nur, das ist keine Art, die da entsteht, sondern eine Dienstleistung. So. Und was eben Rowan Atkinson hier sagt, ist ja im Wesentlichen, wenn du einen Witz machst, der Witz steht für sich selber. Das ist Art, das ist Kunst. Du solltest dich niemals dafür entschuldigen, das niemals zurückziehen, weil wenn du das gemacht hast, dann hast du dich ja dazu entschlossen, das zu machen und das ist dann Art. So, und dann sagt er weiter, wenn jetzt aber Leute kommen und sagen, mit dir wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, dann kann es vielleicht doch irgendwann dein Problem werden. Und das ist, glaube ich, halt eben dem geschuldet, dass es da nicht so einen richtigen, nicht so ein richtiges Ding ist. Ich würde nämlich argüren, Dieter Nuhr, der einen Witz auf der Bühne erzählt, ist halt erstmal jetzt kein Artist. Also erst recht nicht, wenn er 16 Millionen Mal den gleichen Witz erzählt. Und das hat nichts damit zu tun, dass Dieter Nuhrs Witze so schlecht sind, sondern das hat erstmal was damit zu tun, dass es erstmal eine Dienstleistung ist. Du gehst jetzt zum Dieter Nuhr, um eine ganz bestimmte Sache mitzubekommen und zu sehen. So, das ist jetzt erstmal nicht die, das ist nicht Art, das ist nicht Kunst. Sondern es hat den Zweck, du gehst dahin und der macht ein abendfüllendes Programm und das hat er sich ausgedacht, damit du lachst und ihm Geld gibst. So, das hat er nicht gemacht, weil es aus ihm raus musste. Ja, so. Und deswegen, diese Unpräzision muss man Rowan Atkinson hier aber, glaube ich, nachsehen. Weil es einfach ein sprachlich schwierig ist. Ich würde, Comedy, würde ich sagen, ist ein Kunsthandwerk. Ja, es ist also eine Dienstleistung halt.
Ich finde es spannend, dass er am Anfang noch sagt, du musst schon aufpassen, wo du einen Witz machst. Und
Kontext ist King.
Ne? Um den Tisch ist was anderes, als wenn du es auf einer Bühne sagst und dann aber trotzdem sich so sehr davon distanziert, wenn du halt deinen Witz gemacht hast, dann ist er da, dann hast du deinen Teil getan, dann hast du damit nichts mehr zu tun. Weil da fehlt mir dann so ein bisschen, okay, warum muss ich dann überhaupt darauf achten, wo ich welchen Witz mache? Weil das scheint er da an der Stelle wieder zurückzunehmen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es kommt durch diese Unpräzision, die ich gerade gesagt habe. Weil was er eben sagt, ist so, es ist ja nicht dein Problem, wenn Leute ein Problem damit haben. Und dann sagt er, ja, außer sie bezahlen dich dann nicht mehr, dann wird es dein Problem. So. Also das bedeutet, nochmal, diese Unpräzision kommt eben daher, dass es eben zwischen Kunst und Kunsthandwerk so kein Wort im Englischen gibt. Ja, so, sondern, also, und ich will nicht sagen, dass man mit, dass das Humor, und ich komme gleich ganz bestimmt nochmal auf das Wort Humor, keine Sorge, dass Humor nicht Kunst sein kann. Das ist schon so, ja. Also nur weil du was Lustiges sagst, ist das nicht minderwertig oder schlecht oder du hast dir keine Gedanken gemacht oder du hast keinen Skill oder was auch immer, sondern, und hier trifft das zu, was du eigentlich am Anfang gesagt hast, hier ist wirklich das Ziel so ein bisschen das Fragliche. Was Rowan Atkinson quasi sagt ist, wenn du einfach nur einen Witz erzählst, um einen Witz zu erzählen, dann steh halt dazu, dann ist es dein Witz. Dann mach diesen Witz und mach ihn halt. Aber wenn du einen Witz erzählst, um Geld dafür zu bekommen, solltest du schon darauf achten, was du erzählst und ob das ankommt und gekauft wird. Aber das ist ja immer so. Ja, es ist ja immer so. Wenn du was verkaufen möchtest, musst du gucken, ob das jemand kaufen will. Und wenn das niemand kaufen will, dann hast du halt ein Problem, es sei denn, es ist dir eigentlich egal, ob es jemand kauft, aber dann ist es wieder Kunst.
Ja, wo wir aber einer sehr libertären Weltsicht wären, beziehungsweise einer neoliberalen, es ist erlaubt, was sich verkauft.
Ja gut, das, gut, das ist sicherlich etwas, was man daraus ableiten kann. Ich weiß nicht, ob es das ist, was er gesagt hat, um mal ein UK-Statement zu sagen.
Nein, richtig, das ist meine Inference von dem, was er gesagt hat. Das leite ich daraus ab.
Ja, fair. Also ich verklage dich jetzt hier nach diesem UK-Law und dann werden wir das machen. Das
ist so unprofessionell von mir.
Ja, das fand ich super unprofessionell von dir. Gut. Ich würde gerne wrap-uppen und weil ich gerne wrap-uppen will, sage ich jetzt also endlich mal, warum ich die ganze Zeit den Humor und den Witz so voneinander trenne. Wir hören gleich noch ein Stück. Wollen wir das erst hören oder wollen wir das jetzt hören? Wie wollen wir es machen?
Lass uns kurz sagen, wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus der Serie Duckman, die, glaube ich, in Deutschland nie so besonders bekannt war. Wir hören den Schauspieler Jason Alexander, der spricht die Rolle Duckman, kennt ihr aus Seinfeld, George Costanza. Der kommt hier auf die Bühne, nachdem ein super politisch korrekter Komiker jetzt nicht auftritt, weil die Leute ja nur da rein manipuliert wurden, diesen super politisch korrekten Komiker, der nie ein Geschlecht benannt hat, der immer alles so ein bisschen offen gelassen hat, nachdem er jetzt doch nicht auftritt und erklärt, warum die Leute froh sein sollten, dass der nicht auftritt.
I kid you not. Ja, ich schick dir jetzt mal eben schnell, wie ich diesen Snippet genannt habe. Also für die HörerInnen, ich habe... Das
vorlesen, dann dürfen die es nicht wissen.
Du darfst es dann vorlesen. Ich habe keine Kenntnis, also ich mache die Ausschnitte, die wir abspielen, die klippe ich halt vorher und dann spielen wir sie hier ab, damit ich das nicht suchen muss.
Ich schicke dem Links und er macht das
für genau, mich. So, ja, wie es Quinks Art ist. So, jedenfalls, und ich wusste halt auch nicht, was das ist. Ich habe irgendwie versucht, aus dem Namen von dem Clip irgendwie herauszuwissen, ich habe das noch nie gesehen, diese Serie, ich kannte die nicht. Und deswegen habe ich dir irgendeinen Namen gegeben. Ja, also dem Clip aus Duckman habe ich irgendeinen Namen gegeben, der mir irgendwie eingefallen ist. Und der Name, den ich gewählt habe, den habe ich jetzt Quink gerade geschickt.
Das ist nicht politisch inkorrekt.
Das ist nicht politisch inkorrekt. Ich finde es super witzig.
Oh, Moment. Discord öffnet hier gerade irgendwas. Huhnjunge.
Ja, ich habe Duckman hey. Huhnjunge genannt.
Okay, jetzt mach mal Huhnjunge.
Ich mach
mal
Huhnjunge.
I know you all came here to see Iggy Catalpa. Because you think he's funny. Because you like his style. Because you're just plain like him, right? Yeah! But you just think you do. Because you were manipulated into thinking you do. By him! King Chicken! He did it the same way they manipulate us into buying toothpaste, car wax, even politicians. All prepackaged, the least offensive, most appealing alternative. But it's precisely when humor is offensive that we need it most. Comedy should provoke. It should blast through prejudices, challenge preconceptions. Comedy should always leave you different than when it found you.
The rabble seems roused.
Sure, humor can hurt, even alienate. But the risk is better than the alternative. A steady diet of innocuous, childproof, flavorless mush. Demand to be challenged, to be offended, to be treated like thinking, reasoning adults. And raise your children to be the same. Don't let a comedian, a network, a congressional committee, or an evil genius take away your freedom to laugh at whatever you want.
Genau. Und kannst du ein bisschen, also kennst du diese Folge oder sowas? Weißt du, worum es da genauer geht? Also der hat ja irgendwie jetzt gerade gesagt, dass man da irgendwie manipuliert wird, irgendwas zu mögen oder sowas. Das, ich kenne jetzt diese Folge da nicht, oder die Serie oder den Film oder.
Nee, ich hab immer wieder von dieser Folge und von dieser tollen Rede am Ende gehört, eben im Zusammenhang mit dem, was davon sagen, was nicht. Und ich habe versucht, die Serie oder die Folge zu finden, habe es bislang nicht gemacht.
Okay.
Möglicherweise finde ich es mit Disney hat ja so viel gekauft.
Ja, vielleicht also jedenfalls, dann ist es auch jetzt gar nicht so super wichtig, weil tatsächlich ist nämlich das genau der Kern von dem, was ich jetzt über Witze und über Humor sagen möchte. Der Typ hier, Huhnjunge, Duckman, wer auch immer, der sagt am Ende also, laugh about whatever you want. So. Und ich will das sechsmal unterstreichen, dreimal umkringeln, mit ein paar Pfeilen drauf und Herzchen und Sternen drumherum und so. Es ist super wichtig. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die absolut richtig ist. Und zwar immer absolut richtig ist. Und immer absolut richtig, wenn ihr so ein verschämtes Lachen sollt, weil ihr wisst, dass es falsch ist oder sowas, auch okay, ja? Also nur weil ihr wisst, dass irgendwas politisch inkorrekt war, dass irgendwas so und so weiter, ist erstmal egal. Lachen, und das ist, was ich von vornherein versucht habe zu etablieren, Lachen ist erstmal eine normale menschliche Reaktion. Wenn ihr was lustig findet, lacht halt. Ist doch gut. Ja, so. Niemand zwingt euch jemals dazu, nicht zu lachen, obwohl ihr etwas super hilarious funny fandet. So. Auch hier Kontext natürlich, ja, also vielleicht, wenn Menschen vor euch stehen, die, weiß ich jetzt auch nicht, euch gerade sagen, wenn sie jetzt einmal was Falsches machen, werden sie gefeuert und dann sagst du, gucken Sie mal Ihre Krawatte. Vielleicht schlechte Idee, genauso wie wenn Leute vor dir stehen, die dir irgendwie sagen, eine falsche Bewegung und ich puste dich weg. Guck mal, was ist das denn für eine dämliche Farbe für deine Pistole oder sowas? Auch nicht, aber was ich sagen möchte, ist einfach, wenn ihr das Gefühl habt, boah, darüber hätte ich jetzt nicht lachen dürfen, das ist wirklich falsch. Lachen ist erstmal echt in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zum Aber. Lachen und Witze sind nicht Humor. Das ist nicht ein und dasselbe. Wie ich von vornherein versucht habe, herauszustellen, ist es nicht so, dass nur weil man spontan über etwas lacht, man das wirklich, wirklich witzig findet in seinem Kern und findet, dass das jetzt irgendwie propagiert gehört und dass man das so sagen soll und muss und so weiter. Das ist nicht, Lachen ist nicht Approval. Lachen, also das Lachen Approval ist ungefähr so, wie das Zusammenzucken bei einem Jumpscare-Effekt sich wirklich, das Zusammenzucken bei einem Jumpscare-Effekt Angst haben vor etwas ist. Das ist nicht der Fall, sondern was man tut, ist sich erschrecken. Man ist überrascht, man ist erschreckt und das ist erstmal eine völlig normale Reaktion. Nur weil man sich in einem Gruselfilm erschreckt hat vor etwas, heißt das noch lange nicht, dass man danach sagen muss, der Film war gut oder dass man danach sagen muss, ich habe so viel Angst vor, was auch immer, Kreissägen, die auf mich zufliegen. Ja, so. Das ist nicht ein und dasselbe. Euer Humor ist etwas, worüber ihr euch Gedanken machen könnt und den ihr sogar aktiv beeinflussen könnt, indem ihr sehr genau darüber nachdenkt, was ist hier eigentlich gemeint, wer ist das Ziel von dem, was hier gerade gesagt wird, was genau wurde eigentlich gesagt, was sind die rassistischen Slurs, die da mit drin sind oder irgendwas mit Religion, wessen Gefühle werden verletzt und so weiter. Und ihr könnt aktiv tatsächlich daran arbeiten, über euren Humor und indem ihr euch Gedanken zu bestimmten Themen macht, Sachen witzig zu finden und zwar intuitiv witzig und Sachen eben weniger witzig zu finden. Das passiert dann automatisch. Ich denke, dass, was ich von Anfang an gesagt habe, dieser Witz mit Afrika, den Moskitos und so weiter, da, dass ich den auch deswegen eben so vorhersehbar und super unlustig fand, weil ich mich damit so sehr auseinandergesetzt habe. Ich denke, hätte ich mich da weniger mit auseinandergesetzt, hätte mich dieser Witz mehr überrascht und ich hätte gesagt, hahaha, was für ein lustiger Witz. Habe ich aber nicht gesagt und das war nicht, weil ich mich so krass beherrschen musste, Quink hat ein Video hier an, sondern weil ich wirklich so dachte, okay, kommt jetzt gleich noch ein Witz. Aber kam halt keiner mehr. So, und dann bei dem mit dem Polizisten und dem Homosexuellen, der um ihn rumfährt, kam ja dann ein Witz, nämlich, der Witz ist, der Typ ist schwul. So, ja, das war dann der Witz, der dann noch danach kam. Aber was ich sagen möchte ist, das ist, was man wirklich ändern kann. Euren Humor und wie ihr auf die Welt blickt, darüber habt ihr ein Mindestmaß an Kontrolle. Ich sage auch nicht, dass man da alles komplett mit beeinflussen kann. Und damit will ich das schließen und Quink, du darfst natürlich auch noch, aber last but not least, das gilt vor allem dann, wenn ihr den Witz erzählt. Ihr habt immer die Macht darüber, euch hinterher, nachdem ihr einen Witz gehört habt und nachdem ihr den super lustig fandet und denkt, ich muss den Witz jeder Person erzählen, einfach kurz nochmal in euch zu gehen und zu sagen, muss ich wirklich? Ist der wirklich so gut? Die Option habt ihr halt immer. Und das ist halt eben super wichtig und deswegen fand ich den Huhnjungen so doll. Wenn das aber alles nicht euer Fall ist, müsst ihr aber auch nicht total die schlimmen Gewissensbisse haben, weil ihr mal über was gelacht habt, was eigentlich gar nicht so lustig ist, was ich aber voll aus dem Kalten erwischt habt. Ja, wo ihr da einfach so, ach du meine Güte, ich habe da noch drüber gelacht, das ist ja richtig schlimm. Ja, passiert. Manchmal passiert das halt. Manchmal lacht man halt über Sachen, die absolut nicht okay sind. Die absolut nicht okay sind. Und das kann Hilflosigkeit sein, Verzweiflung oder einfach Überraschung. So. Und das waren meine Worte zum Sonntag.
Ja, also was Steam gerade sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was der Witz sagt und dem, wie der Witz konstruiert ist. Wenn ein Witz gut konstruiert ist, dann kann man manchmal nicht anders als lachen. Man kann allerdings auch durchaus schon allein von der Thematik her in so eine Stimmung kommen, ich glaube, das ist jetzt nicht so, worüber ich lachen möchte. Geht mir mittlerweile, also ich bin auch aufgewachsen mit in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, auf dem norddeutschen Dorf. Da waren Witze über Holocaust, über wirklich schlimmste Tötungsgeschichten, haben wir uns da im Schulbus erzählt. Rape-Jokes und so Geschichten, wo ich heute sage, wie konnte ich das damals lustig finden? Dann würden sie sagen, ja, okay, das war damals ein anderer Kontext, da war ich drin. Ich bin froh, dass ich mittlerweile durchschaut habe, dass sowas eigentlich nicht witzig ist. Aber gut, Humor ist so eine Geschichte und wir müssen eigentlich noch über die Aussage von Duckman sprechen. Demand to be challenged und wir brauchen so einen Humor, der uns ein Stück weit gegen den Strich geht. Und ich sage, ja, aber in welche Richtung muss er uns denn gegen den Strich gehen? Brauche ich einen Witz, der mir jetzt sagt, Menschen anderer Hautfarbe sind aber irgendwie ganz witzig und lustig und guck mal, die haben alle einen langen Penis. Keine Ahnung, solche Witze gibt's ja. Oder dergleichen. Das ist ja auch, wir haben am Anfang Serdar Sumuncu gehört, wir haben noch überhaupt nicht drüber gesprochen, dass der ja mittlerweile auch ein bisschen in Verruf geraten ist, was der nämlich, fürchte ich, gemacht hat. Er hat ja wirklich sehr schön beschrieben, ich bin ja auf einer Bühne und deswegen meine ich nicht alles, was ich sage. Also zum einen hat Sumuncu mittlerweile ein paar Meinungen auch offen vertreten, die, denke ich, unklug waren, aber vor allem, die darf er ja haben. Er hat aber vor allem, ist in seine Bühnenperson gegangen, in Momenten, wo es nicht erkennbar ist, dass er jetzt gerade da in seine Person geht.
In seinem Podcast zum Beispiel.
In seinem Podcast mit Florian Schröder, den wir auch schon erwähnt haben, weil der einen tollen Dieter Nuhr machen kann, wo er halt wirklich plötzlich in eine Person wechselt, die sagt, nee, ich darf aber alles, ich darf das N-Wort sagen, ich sag das so lange, bis es verboten wird. Wo sich dann auch ein bisschen der echte Serdar Sumuncu halt mit der Bühnenfigur mischt. Und in dem Moment funktioniert das ganze Konstrukt nicht mehr. Das heißt nicht, dass er etwas nicht sagen darf, weil das sind durchaus Sachen, die er dann so nicht vermischen sollte, die dann eben problematisch sind für die Leute, die es hören, dann Dinge auseinanderzuhalten, dann gibt es ja wieder Aussagen, die man so vielleicht eigentlich gar nicht in die Welt gesetzt haben wollte. Es ist alles nicht so einfach. Was ich letzten Endes sagen will, ist, wir haben eine Welt, in der Menschen unterschiedliche Privilegien haben. Und wenn ein Witz darauf abzielt, diese Hegemonie noch zu verstärken, noch die Unterschiede zwischen Menschen auf eine Art herauszustellen, die nichts weiter dazu tut, die nur sagt, haha, wir oben, die unten, ist das nicht lustig, dann ist das ein Witz, den wir nicht brauchen. Dann ist es ein Witz, der uns nichts gibt als Menschheit. Wenn er dagegen sagt, guckt mal, die sind niedriger als wir, ist das nicht irgendwie seltsam? Warum ist das denn so? Und die da sind über uns gestellt. Wie kommt das denn? Das sind Witze, die gerade, wenn sie noch eine neue Nuance reinbringen, wenn sie noch vielleicht sogar bloßstellen, wie diese Über- und Unterordnung funktioniert, das sind die Witze, die wir brauchen. Und die dürfen hart sein, die dürfen mit Pipi, Kaka, Arschloch, allem Möglichen um sich werfen. Hauptsache am Ende ist klar, ist ein bisschen klarer, wie die Welt ist, in der wir sind. Und das ist dann mein Wort zum Sonntag.
Vielen herzlichen Dank, lieber Quink. Wusstest du übrigens, das ist etwas, was ich erst sehr viel später herausgefunden habe, dass diese Idee von Pipi-Kaka-Humor sozusagen dass die total deutsch ist.
Aha.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das also vor allem im deutschsprachigen Raum halt Scheiße gesagt wird oder Kacke oder weiß ich auch nicht, ja, eben solche Dinge und im englischsprachigen Bereich dann eher sowas wie Fuck und so, ja, also eher sexueller Humor, Flüche, sexuelle Flüche, das wäre das richtige Wort.
Geschlechtsverkehr.
Geschlechtsverkehr betreffende Aussagen. Genau. So.
Ich sag manchmal auch, wenn ich mich ärgere, fick dich, du fickender Fick.
Genau, das sage ich auch manchmal. Fick dich, du fickender Fick. So, naja,
gut. Ja, es bringt einen ein bisschen jetzt an.
Ja, also, liebe HörerInnen, ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest gehabt zu haben, denn wenn ihr das hier hört, ist es, wie bereits gesagt, schon Sommer. Ciao.
Tschüss.
Habe ich echt gesegnetes Weihnachtsfest gesagt? Das ist ganz schlimm. Naja, gut.